Unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner vielbeachteten Rede vor dem Deutschen Bundestag eine Zeitenwende proklamiert. Unser heutiger Redner Adam Tooze spricht in diesem Zusammenhang von einer Polykrise. Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, Energienotstand, Wirtschaftskrise, verbunden mit der demografischen Krise, Stichwort Fachkräftemangel, dazu Schuldenprobleme, die Klimakrise, Hunger oder denken wir auch nur an die Krise der amerikanischen Demokratie. Diese Aufzählung ließe sich vermutlich weiter fortsetzen. Adam Tooze definiert eine Polykrise als eine Situation, in der das Ganze gefährlicher ist als die Summe seiner Teile. Eine solche globale Polykrise, so argumentiert er, legt die Machtverhältnisse und Hierarchielinien auf der Welt gnadenlos offen.
Willkommen zum Klabautercast. Heute spreche ich wieder mit Matthias Garscher. Hallo Matthias.
Hallo Martin.
Ja Matthias, normalerweise steht hier am Anfang eine Vorstellung, aber die müssen wir gar nicht machen, weil du schon unseren Hörern sehr gut bekannt bist. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie wir schon zusammengearbeitet haben und wo man mehr Informationen über uns und dich findet.
Ja, liebe Hörer, wir haben letztes Jahr im Sommer uns wieder zusammengetan. Wir kannten uns schon vorher von unserer Tätigkeit in der Piratenpartei, aber letztes Jahr im Sommer hat dann eine erneute Zusammenarbeit begonnen. Wir haben, ich glaube, es ist heute unser vierter Klabautercast-Podcast, den wir machen. Wir hatten angefangen im Herbst letztes Jahr mit einer Analyse des Weltfinanzsystems im Oktober 2021. Dann nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar haben wir den Podcast Zeitenwende zusammen produziert und dann, weil die französischen Wahlen, und das ist ja ein Lieblingsthema von uns beiden, Deutschland und Frankreichs Beziehung zueinander, haben wir dann zur Präsidentschaftswahl in Frankreich den dritten Podcast gemacht. Dann warst du ziemlich beschäftigt dieses Jahr, musste ich feststellen. Kannst du auch noch ein paar Informationen dazu geben. Und vielleicht, und ich denke im Nachhinein, hat es sogar uns gut getan, wenn wir diese ganze Entwicklungen betrachten, dann, wenn man zu früh dann irgendwas dazu gesagt hätte, hätte uns wahrscheinlich das Geschehen wieder eingeholt. Und ich bin ganz froh, dass wir heute den nächsten Podcast produzieren. Und da haben wir uns ja auch ein besonderes Programm vorgenommen, um zwei Begriffe hierzu einzuführen, die so nicht bekannt sind. Einmal die Polykrise und einmal die Metakrise. Aber nochmal zurück zu dir. Ich denke, das ist eine fruchtbare Zusammenarbeit und unsere unterschiedlichen Fähigkeiten bieten eine gute Plattform, um diese doch komplexen Ereignisse besser erklären zu können einem Publikum, als jeder von uns alleine das könnte.
Das stimmt. Also da gibt es einen sogenannten Synergieeffekt. Von Synergie wird vielleicht heute noch die Rede sein. Und vor allen Dingen schätze ich ja an dir, dass du immer einen guten Blick auf diese Entwicklungen im Finanzmarkt hast. Und die globale Politik, die Geopolitik ist sehr eng verbunden mit der Geofinanzpolitik. Und da gibt es wenige Leute, die sich so gut eingearbeitet haben wie du. Natürlich gibt es da auch große Leute, die wir ja auch zitieren. Adam Tooze zum Beispiel, der uns durch seine Veröffentlichungen natürlich sehr hilft bei der Analyse. Verlinke ich auch hier. Aber ich glaube, dass da gerade deine Perspektive sehr wertvoll ist in diesem Zusammenhang. Ja, und weil du vorhin aufgeworfen hast, dass ich wenig Zeit hatte, das stimmt. Ich habe dieses Jahr eine ganze Menge Aktivitäten entfaltet. Ich hatte nämlich ein sogenanntes Forschungsfreisemester und habe das zum Teil in Frankreich verbracht, Was natürlich jetzt auch nicht nur, was die Forschung angeht, interessant ist, sondern das war natürlich auch interessant wegen der Parlamentswahlen in Frankreich und so, die ich dann miterleben konnte direkt. Und ja, und dadurch gab es natürlich auch so ein bisschen eine Unterbrechung, was meine Podcast-Produktion anging, und auch unsere Zusammenarbeit war da so ein bisschen unterbrochen, weil ich eben so viel in diesem Frühjahr und Sommer unterwegs war. Sogar bis in den Herbst hinein war ich ständig auf Achse. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen beruhigen. Das hängt natürlich auch mit Corona zusammen, denn ich habe halt Dinge nachgeholt, die halt nicht realisierbar waren während der Hochphase der Pandemie, wo man eben nicht so ohne weiteres reisen konnte und nicht so ohne weiteres in Kontakt kommen konnte, zusammenarbeiten konnte, persönlich und direkt mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern. Klar, online geht immer, aber die Online-Zusammenarbeit ist dann auch nicht immer so intensiv, wie wenn man sich dann tatsächlich gegenüber sitzt.
Auf jeden Fall haben wir es noch geschafft, uns auch persönlich zu begegnen, und wir haben ein wunderschönes Wochenende bei dem Volksfest in Bamberg Ende August zusammen verbracht. Das Stimmt. war vielleicht so unser gemeinsamer Höhepunkt in diesem Jahr.
Stimmt, du hast recht. Ja, das war eine sozusagen eine Frucht des 9-Euro-Tickets sozusagen. Also man sieht, das 9-Euro-Ticket hat ganz viele positive Effekte. Also einfach, dass die Leute sich dann besuchen konnten. Und ich sagte das ja vorhin, wenn man sich gegenüber sitzt, kann man viele Dinge besser klären. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut dazu beigetragen, dass wir jetzt wieder hier sitzen, weil wir uns da eben auch nochmal austauschen konnten, persönlich. Und im Grunde ja auch diese Dinge, die wir heute machen, schon mal vorbereiten konnten. Also wir waren nicht nur am Volksfest, sondern wir haben tatsächlich das auch so ein bisschen fruchtbar nutzen können. Und ich glaube, das ist wirklich... Da sieht man, dass eben auch es einen gesellschaftlichen Vorteil gibt, wenn man den Leuten es ermöglicht, eben günstig zu reisen. Ja, klar, in der Pandemie soll man nicht reisen, aber wenn dann die Pandemie nachlässt, insbesondere im Sommer, ist das eine sehr gute Sache. Und ich glaube, dieses 9-Euro-Ticket hat sich sehr positiv auf unsere Gesellschaft hat sich sehr positiv auf unsere Gesellschaft ausgewirkt, so muss man ja sagen. Und ich denke auch, dass das oft unterschätzt wird. Und vor allen Dingen, wenn wir hier auch immer so Hiobsbotschaften bringen und Nachrichten über Krisen, also neben den Krisen, gab es auch Dinge, die positiv sind. Ja?
Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben, um jetzt uns unserem Thema anzunähern, die letzten 3 Jahre, im Englischen sagt man, eine richtige Rollercoaster, also ein riesiges Auf und Ab wie eine Achterbahnfahrt, ist, glaube ich, das beste Synonym im Deutschen, erlebt in der Welt. Wir haben begonnen im Anfang 2020 natürlich mit der Corona-Pandemie, wo wir damals alle einen riesen Verunsicherungsschock erlebt haben. Die Welt kam gleichzeitig fast zu einem Stillstand. Das haben wir auch noch nie erlebt, so in einem globalen Zusammenhang. Wir haben dann, nachdem die Omikron-Variante 21 aufgetreten war und wir die Impfstoffe zur Verfügung hatten, erlebt, dass der Westen dann unglaublich schnell wieder aus diesem Tief herausgefunden hat. Wir hatten 2021 das größte Wachstum weltweit. Seit 80 Jahren hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in ihren Annual Report berichtet. Und
da würde ich auch gerne noch einschieben, dass das ja eigentlich so nicht vorhergesagt worden war. Man hat immer wieder vorhergesagt, dass China zuerst wieder rauskommt aus der Corona-Pandemie. Aber es hat sich ja dann abgezeichnet, dass das gar nicht so war.
Nein, also zwischenzeitlich war das so. Also China ist 2020 schnell rausgekommen. Ja. Der Westen ist erst 2021 so gut rausgekommen. Und China ist dann wieder, weil es an der Zero-Covid-Politik festgehalten hat, länger blockiert gewesen. Also das war auch da, also unterschiedliche Phasen. Aber auf jeden Fall, als wir uns im Herbst 2021 zusammengesetzt haben und damals über das Finanzsystem berichtet hatten, hatten wir noch keinen richtigen Impact der Inflation. Wir hatten damals noch, und Adam Tooze hat es auch gesagt, er ist bis heute im Team Transitory. Also die Inflation ist nur vorübergehend. Und dann kam dieser unglaubliche Inflationsschub, der schon weit vor dem Angriff Putins auf die Ukraine eingesetzt hat. Und also wir haben dann im Jahr 2022 also genau das Gegenteil, das schnellste Zusammenschrumpfen und den Rückgang wieder erlebt. Und die Zentralbanken mussten dann anfangen im Frühjahr 22 die Zinsen anzuheben, weil man halt diese Inflation so nicht laufen lassen konnte. Wir wollen jetzt hier an dieser Stelle noch nicht sagen, worauf sich die Inflation bezieht, also wie sie richtig entstanden ist, da werden wir dann später darauf eingehen. Aber erstmal diese Beschreibung dieser Achterbahnfahrt in den letzten 3 Jahren als Intro sozusagen für unseren Podcast muss jedem Zuhörer nochmal ins Gedächtnis gerufen werden. Wir haben das alle gemeinsam erlebt und es waren und sind außergewöhnliche Zeiten.
Nun haben wir ja als Überschrift für unseren Podcast nicht einfach geschrieben Krisen, ne, sondern Ponykrise. Und vielleicht müsste man jetzt auch mal dieses Wort Ponykrise erstmal definieren, bevor wir eben auf die einzelnen Krisen jetzt insbesondere eingehen.
Ja, auch diesen Begriff haben wir irgendwie von Adam Tooze übernommen. Das können wir hier auch ganz offen sagen. Also er sagt letztendlich, eine Polykrise ist eine Krise von verschiedenen Schocks, die miteinander interagieren und dass das Ganze schlimmer ist als die Summe seiner Teile. Also das ist mal die deutsche Übersetzung jetzt von seinem Begriff. Und dann haben wir uns nochmal geguckt, ja, wo fand denn der Adam Tooze diesen Begriff? Und da habe ich im Vorgespräch mit Martin vorhin nochmal die Herkunft da analysiert. Er hat es also zuerst entdeckt in seinem Buch Crashed aus dem Jahre 2017. Das war sein großes Werk zur Finanzkrise von 2008. Der Begriff selbst, und das wird jetzt einige Zuhörer überraschen, der wurde eingeführt von Jean-Claude Juncker, dem Kommissionschef, im Jahre 2014.
In ganz anderen Krisenzusammenhang.
So. Ja, in dem europäischen Krisenzusammenhang natürlich. Und Nick Mulder, ein anderer Sozialwissenschaftler, hat in seinem wundervollen Porträt Homo Europus, vielleicht finden wir das und können das auch verlinken, aber ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, aber es geht jetzt erstmal nur um die Herkunft. Und da hat es sich herausgestellt, dass Juncker diese Idee von dem französischen Theoretiker der Komplexität, nämlich einem Edgar Morin, du kannst es besser betonen wie ich, das weiß ich, und du wirst auch diesen Namen vielleicht ja noch präsentieren, aber der ist der eigentliche Erfinder dieses Begriffes Polykrise.
Ja, genau. Also klar, das kommt also aus so einer ganz anderen Ecke, also eigentlich aus dem aus der Sozialwissenschaft, wenn man so will. Und bei Morin glaube ich besonders auch noch diese philosophische Sozialwissenschaft, und da geht es um Komplexitätstheorie und so, und in dem Zusammenhang ist es natürlich interessant, wenn man etwas beobachtet, was insgesamt mehr Impact hat als eben die Einzelteile, und deshalb Polykrise, also die verschiedenen Krisen wirken zusammen und es entsteht etwas Größeres, nämlich die Polykrise eben. Wobei es immer noch, ja?
Er hat in seinem Buch Shutdown das etwas ausführlicher noch dargelegt, Martin. Mhm. Er hat da unterschieden zwischen den systemischen Risiken. Das war ja so ein alter Begriff, der uns bekannt war. Das ist also ein Risiko, was das System als Ganzes gefährdet.
Also er und das ist kann Adam Tooze.
Er ist Adam Tooze, genau. Das kann natürlich auf einer regionalen oder einer globalen Perspektive geschehen. Und die Polykrise ist halt ein Begriff, wo 3 oder mehr systemrelevante Risiken zusammenkommen. Und er sagt dann auch, es gibt dann auch eine, ich glaube, wir können sogar von einer globalen Polykrise in diesem Zusammenhang sprechen. Das hat er damals so zum ersten Mal definiert. Ich glaube nicht, dass es regional begrenzte Polykrise ist, sondern eine globale Polykrise, glaube ich. Da können wir uns verständigen.
Genau. Nun gibt es ja andere, also zum Beispiel Michael Avery, dessen Gespräch auf YouTube du mir empfohlen hast, das können wir auch verlinken, der von einer Metakrise spricht. Was ist denn der Unterschied zwischen Metakrise und Polykrise?
Ja, bei der Metakrise gibt es so etwas wie eine Hierarchisierung. Also er bildet eine Hierarchie von Krisen und er hat da eine Triade entdeckt. Einmal die Energiekrise zusammen halt mit der Klimakrise als globale Metakrise. Dann sieht er diesen geopolitischen Metakrisenzusammenhang, dass nicht alle Länder gleichermaßen von diesem Framework, in dem wir seit Jahrzehnten leben, profitieren und sich als ungerecht behandelt fühlen oder sie ihre Entwicklung nicht so wahrnehmen können. Das führt dann zu diesen geostrategischen Differenzen, die uns so belasten in den letzten Jahren und gerade in diesem Jahr. Und das Dritte ist, dass dieses finanzielle Framework innerhalb der Staaten die Demokratie gefährden, weil die Ungleichheit halt als Thema so massiv zugenommen hat, aus wahrscheinlich strukturellen Gründen, weil das System so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Und das bildet eher eine Triade. Wir haben uns auch lange überlegt, welche der beiden Vorgehensweisen wir also mehr zuneigen, also oder beziehungsweise ich würde sie nicht total, die sind nicht voll kompatibel, sie sind aber auch nicht gegensätzlich. Ich würde sagen, beide Denkansätze haben eine fruchtbare Herangehensweise oder sind eine fruchtbare Herangehensweise an diesen Komplex.
Ja, ich denke auch. Also ich war ja am Anfang so ein bisschen kritisch gegenüber Michael Avery, aber bei näherem Nachdenken gibt es da schon wirklich auch interessante Aspekte.
Ja. Naja, also wir müssen nochmal sagen, wer das überhaupt ist, die beiden Personen, die wir hier herangezogen haben. Adam Tooze ist 1967 geboren in England, ist mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen, nach Heidelberg, also ganz in meiner Nähe, ich komme ja aus Südhessen, und hat in Deutschland seine ganze Sozialisierung bis in das frühe Erwachsenenleben eigentlich gehabt. Und deswegen ist er man sieht es ja in der deutschen öffentlichen Diskussion mittlerweile, er ist da doch sehr, sehr präsent geworden. Also er ist bei den Linken aufgetreten, er arbeitet eng mit den Grünen zusammen, er geht auch zu neoliberalen Zeitungen wie der NZZ, er ist perfekt deutsch natürlich, weil er in Deutschland auf die Schule gegangen ist, und er ist im Lauf seiner akademischen Karriere, hat er also die Bücher geschrieben, die Ökonomie der Zerstörung, das beste Werk über die ökonomische Betrachtung der nationalsozialistischen Ära. Dann hat er Deluge, die Sinnflut geschrieben, den Aufstieg der USA zwischen 1916 und 1931. Dann kam Crash im Jahre 2017, finde ich immer noch eines der besten Bücher zur Finanzkrise 2008. Und dann mit der Corona-Krise und der Entwicklung der Polykrise, dann mit dem letzten Werk Shutdown. Das wird vielen unserer Lesern auch bekannt sein. Heute ist er Professor an der Columbia Universität, zuständig für den europäischen Titel trägt er dort. Und er ist ein wunderbarer Brückenbauer zwischen Deutschland und der angloamerikanischen Welt, die doch vollkommen unterschiedlich auf viele dieser Teilaspekte schauen. Das werden wir dann später auch noch entfalten. Die zweite Person ist, wie gesagt, Michael Avery. Er ist ein bisschen weniger jetzt uns bekannt und erst in den letzten Monaten uns aufgefallen. Er ist der Chef-Geostratege der Rabobank und mit Sitz in Singapur, hat halt auch den asiatischen Raum viel stärker im Blick.
Die Rabobank ist allerdings eine europäische Bank. Das ist so eine niederländische Bank. Niederländische und ist, glaube ich, nochmal gestärkt hervorgegangen in den Niederlanden durch die Fusion mit der Postbank dort.
Ohne Zweifel, aber in den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass Leute wie auch Russell Napier, der seit der asiatischen Finanzkrise auch mit Sitz in Hongkong, oder wie gesagt Michael Avery sitzt in Singapur, oder auch unser Kevin Rudd, der Vorsitzende der Asia Society, der frühere australische Premierminister, Das ist ganz wichtig für uns ist hier in Europa, dass wir diesen Blickwinkel Asiens mit in den Blick bekommen. Und
Klar.
bei dem Tus sagt selbstkritisch, dass er halt doch eher ein Atlantiker ist, also mit der Perspektive auf Westeuropa und Nordamerika und auch er sich da erst einarbeiten muss. Deswegen gibt es auch hier eine Synergie, die, wenn man das global betrachten will, unverzichtbar ist.
Naja, nee, das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt tatsächlich den globalen Aspekt sieht. Und das kommt immer so ein bisschen in den Nachrichten und Kommentaren in Deutschland zu kurz. Also Deutschland ist da sehr, wie soll man sagen, nationalzentrisch sozusagen. Es wird immer hier geguckt, wie sieht es in Deutschland aus, wie sieht es in der Umgebung von Deutschland aus. Das heißt, wir hören sehr viel über die Ukraine. Das ist natürlich auch richtig. Nur oft, oft geraten größere Zusammenhänge so ein bisschen aus dem Blickfeld. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, wo es eben darum gehen soll, genau diese größeren Zusammenhänge wieder deutlich zu machen. Weil das, glaube ich, wirklich wichtig ist für das Verständnis dieser Krisen und für das Verständnis der Welt am Ende.
Ja, also wir haben ja am Anfang die Achterbahnfahrt mal uns angenähert. Corona-Krise, größte Erholung in den letzten 80 Jahre, dann auf einmal aus dem Nichts eine Inflation, Zinserhöhung der Notenbanken und dann ein einsetzender Abschwung, der jetzt erst so richtig bewusst wird. Also ich glaube, dass wir alle mittlerweile England, auch viele europäische Staaten in der Rezession schon uns befinden. Und wir wollen uns jetzt mal annähern, zuerst über die verschiedenen Perspektiven aus der Sicht der Finanzwelt, der Finanz, weltweiten Finanzmärkte. Wir werden versuchen, die einzelnen Krisenfelder nach und nach abzuarbeiten. Wir haben uns aber darüber verständigt, glaube ich, im Vorfeld, dass diese Finanzmärkte doch auch für die anderen beiden Felder, also Energietransformation und geopolitische Rivalitäten von ganz, ganz wichtigem, von ganz wichtiger Bedeutung sind, ja. sodass wir mit diesem Punkt anfangen möchten.
Ja, ich denke, das ist so eine gute Herangehensweise. Und wir können dann hinterher nochmal auf die einzelnen Krisen dann eingehen, das ist ja schon genannt worden. Also dieser ganze Block Klima und Energie ist halt da wichtig. Dann der ganze Block Globalisierung, Geopolitik, die Veränderungen, die dort stattfinden, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann nochmal die Frage für die Demokratie und für die sozialen Aspekte, sozusagen dann die Innensicht in den einzelnen Staaten und Regionen. Das ist, glaube ich, der dritte Block, den wir dann auch nochmal anfassen können. Aber ich denke, wir starten einfach mal mit diesem finanziellen Blick, also auch in Anlehnung an Adam Tooze. Und dann können wir hinterher gucken, welche Auswirkungen das für die einzelnen Krisen im Rahmen der Polykrise hat. Ja.
Ich glaube, die Zuhörer werden sich selbst alle fragen, da ja auch alle die letzten 3 Jahre erlebt haben, wie kann man da überhaupt in dieser Komplexität den Überblick bewahren? Wie kann man da überhaupt zu sinnvollen Aussagen kommen? Und wir beide fanden es auch lange Zeit schwierig, einen neuen Podcast zu machen und diese Komplexität überhaupt bewältigen zu können. Und wir müssen ja einfach sagen, dass Adam Tooze mit seiner Herangehensweise uns natürlich auch eine ganze Menge an struktureller Vorarbeit abgenommen hat, überhaupt um diese Komplexität durchdenken zu können. Da möchten wir uns auch gar nicht selbst loben, sondern geben ja auch ganz bewusst zu, auf welchen Arbeiten wir aufbauen. Er ist nicht der Einzige. Wie gesagt, es kommt bestimmt ein halbes Dutzend bis Dutzend weitere Analysten vor. Dort, wo sie einen signifikanten Beitrag geleistet haben, werden wir sie auch erwähnen. Aber ich glaube, anders können heute Einzelpersonen wie wir beide diese Komplexität gar nicht bewältigen.
Ja, naja, ich denke auch. Also da hilft eben dieser Blick, den Adam Tooze uns da vorgegeben hat. Und ja, das ist einfach ganz toll. Also muss man einfach sagen. Ja.
Er hat ja auch in den 3 Jahren ganz unterschiedliche Positionen eingenommen. Also erstmal zu seiner Person. Er bezeichnet sich selbst als Progressiven. Ich denke, wir beide sind auch eher auf dieser Seite zu Hause. Mhm. Auf jeden Fall Center Left, muss man vorsichtig auch, ich weiß nicht, Radical Left würde ich mich nicht bezeichnen. Du kannst ja über dich dann selbst nochmal eine Aussage treffen. Wir haben uns ja, wie gesagt, bei der Piratenpartei kennengelernt. Und er hat in diesen 3 Jahren Momentaufnahmen mitgenommen, wo er hoffnungsfroh war. Er hat gesehen in der Corona-Krise, dass die Fiskalpolitik zurückkam, die so viele Jahrzehnte einfach gar nicht stattgefunden hat in dieser Deregulierungs-neoliberalen Ära. Mhm. Und hatte damit die Hoffnung verbunden, wie viele andere auch, dass jetzt also praktisch alles bezahlt werden kann, von der Energietransformation bis zu sozialen Fragen oder Digitalisierung, Infrastrukturprojekte. Es war so ein kurzer Moment, wo die Linke, die Progressiven die Hoffnung hatten, das ist jetzt alles möglich. Und das ist durch diesen inflationären Schock, der dann Winter 2021/22 eingesetzt hat, doch sehr stark relativiert worden bei Adam. Er hat dann selbstkritisch gesagt, oh Gott, ist Tina back? Ist also, there is no alternative, als jetzt die Inflation zu bekämpfen. Die einzige Möglichkeit, keiner auf der linken Seite möchte jetzt in eine Lohnpreisspirale eintreten, mit Tarifverhandlungen. Die Hoffnung ist, dass so schnell wie möglich die Inflation einfach gebrochen wird, dass gar keine Inflationserwartungen sich irgendwie in der Gesellschaft verfestigen können, weil die werden dann sehr, sehr schwierig wieder einzuholen. Das hat man ja in den 70ern und frühen 80ern erlebt, als damals Paul Volcker, der damalige Fed-Chef, die Zinsen bis 19,5% hochjagen musste. Und also das war so mal diese Wiederholung, diese Achterbahnfahrt, auch bei Adam Tooze in den letzten 3 Jahren mit seiner eigenen Positionierung. Er ist immer progressiv geblieben, aber er hat doch immer wieder nachjustiert und hat gemerkt, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern, muss ich auch meine Position anpassen.
Aber ich erinnere mich an einen Vortrag von Adam Tooze bei der Ebert-Stiftung, wo er sagt, naja, das gewerkschaftliche Engagement und die Lohnsteigerungen über die Tarifverhandlungen sind eigentlich besser, als dass staatliche Wohltaten eingesetzt werden, um diese Lohnpreisspirale zu dämpfen.
Das ist richtig. Jedoch haben wir aus den 70er Jahren die Erfahrung mitnehmen müssen, dass das, wenn die zu hoch sind, und das tut auch ein linker Ökonom wie Flassbeck kritisieren, dann werden also Inflationserwartungen laufen dann allem davon. Also jeder muss dann praktisch, denkt, er ist jetzt benachteiligt und so weiter. Mhm. Die Verteilungsfrage ist ja damit massiv verbunden. Und jeder versucht dann, den größten Teil des Kuchens für sich herauszuholen und das führt dann einfach zu, ja, das treibt alles dann die Inflation an, aber in der Situation sind wir ja diesmal gar nicht.
Ja, ja.
Das müssen wir jetzt auch dazu sagen, sondern die europäische Inflation ist eine ganz andere Inflation als die amerikanische Inflation oder die lateinamerikanische Inflation. Mhm. Die europäische ist zu 2/3 Energie und Lebensmittel. Und Lebensmittel indirekt durch die Energie verursacht.
Ja, ja.
Die amerikanische Inflation, die ist viel breiter. Die ist durch die Art und Weise, wie man der Corona-Krise begegnet ist, nämlich mit Helikoptergeld, mit direkten Checks, ausgestellt vom Staat direkt an die Menschen, ist die M2-Geldmenge, also das sind die Geldvermögen auf den Bankkonten der Amerikaner, die sind in 2 Jahren, 20 und 21, um sage und schreibe 40% gestiegen. Mhm. 40%. Und dann ab 21 gehen die auch genauso schnell wieder runter und deswegen kommt auch diese Achterbahnfahrt zustande. Und die haben dafür gesorgt, auch dass dort 16 Millionen Menschen freigesetzt worden ist.
Genau, und das wird nämlich immer vergessen. Es ist natürlich tatsächlich so, das ist ja eine andere Herangehensweise. Wir haben hier Kurzarbeitergeld und der Staat bemüht sich eben die Unternehmen dahingegen zu unterstützen, dass die Leute nicht entlassen müssen. Und in den USA wird halt sofort entlassen. Und da gilt ja eben Hire and Fire und da wird man dann eben sofort entlassen. Und das Problem ist dann natürlich, Wenn die Fachkräfte erstmal weg sind, kommen sie nicht wieder. Das sehen wir in Deutschland. Ja, auch weil die natürlich inzwischen was anderes gefunden haben. Und zum Zweiten schafft natürlich das die Tatsache, dass dann viele Leute plötzlich keine Arbeit mehr haben und sei es auch nur für kurze Zeit, führt natürlich dazu, dass die ihre Hauskredite nicht mehr abbezahlen können oder schlechter abbezahlen können, weil da eine bestimmte Summe eingeplant ist. Selbst wenn die noch mit niedrigen Zinsen laufen, muss halt abbezahlt werden. Und dann kommt es eben zu sozialen Verwerfungen, die man eigentlich nicht haben will. Ne? Die dann wieder, da muss dann der Staat wieder gegensteuern und noch mehr Geld ins System pumpen. Und das führt natürlich dann zu weiterer Inflation, ja.
Es wird noch etwas deutlich dabei, dass die einzelnen Volkswirtschaften ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die Deutsche ist eine exportorientierte Wirtschaft, wo in den letzten 10, 15 Jahren oder noch länger die Löhne also unterdrückt wurden, die Entwicklung, die realen Einkommenszunahmen ganz gering waren, lange Zeit sogar teilweise negativ. Aber diese Kurzarbeiterregelung hat sich schon in der Finanzkrise bewährt und die ganzen anderen europäischen Länder haben das ja von Deutschland übernommen. Die Engländer und die Franzosen haben das ja noch großzügiger gehandhabt als die Deutschen in der Corona-Krise. Und in Amerika ist eine konsumorientierte Gesellschaft. Dort mussten die Leute noch mehr Schecks bekommen. Die hatten ja mehr Geld, als sie vorher hatten, als sie arbeiten gegangen sind, weil diese Wirtschaft so konsumorientiert ist. Und sie lebt von diesen Steigerungsraten der Häuserpreise. Dann wird wieder ein neuer Kredit aufgenommen, weil das Haus ja immer wertvoller wird. Aber das Geld wird zum Konsum eingesetzt oder in die Bildung der Kinder. Also es sind total unterschiedliche Strukturen, die wir da vorfinden in den Ländern. Und das hat dann auch zu unterschiedlichen Lösungsansätzen geführt. Und diese ganzen freigesetzten Arbeiter, die müssen ja dann alle, wenn sie wieder zurückgeholt werden, steht ja eine neue Vertrags- und Lohnverhandlungen an. Wenn du die ganze Zeit in der Kurzarbeiterlösung bist, dann ändert sich an deinem Vertragsverhältnis ja überhaupt nicht.
Genau.
Und dann das ist schon sehr spannend zu sehen, dass da so große Unterschiede herrschen. Und der Lateinamerika hat dann nochmal extra. Also die sind eher so ein bisschen ähnlicher wie Nordamerika als Europa. Und deswegen hat dort sich die Inflation in die gesamte Breite hinein entwickelt. Also auch in die Service-Dienstleistungen, die dort den größten Löwenanteil ausmachen. Und dann ist die Gefahr einer Lohnpreisspirale viel größer als hier in Deutschland, wo unsere Ökonomen, gerade die Linken, sagen, wir haben doch überhaupt keine Lohnpreisspirale. Das ist für Europa richtig, aber es ist nicht richtig für Nordamerika und Lateinamerika. Wenn wir uns nach China und Japan sehen, die haben überhaupt keine Inflation. Deren Inflationsraten liegen bei 2,1 und 2,5%. Und also wir sind hier mit vollkommen unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Aber ich möchte jetzt ein bisschen noch strukturierter werden, Martin, wenn du da zustimmst.
Ja, gern.
Und zitiere nochmal aus dem Chartbook von Adam Tooze. Zuerst einmal müssen wir die verschiedenen Logiken dieser Krisen versuchen zu unterscheiden in verschiedene Kategorien.
Ja.
Der beginnt mit Punkt 1. Wir haben eine Wahl, wie wir Fiskal- und Geldpolitik organisieren. Wir haben das eben schon ein bisschen angesprochen mit der Inflation und den unterschiedlichen Lösungsansätzen bei der Fiskalpolitik in den USA und Europa. Das kann man da vielleicht als Beispiel darunter sehen. Und das Zweite ist natürlich, wie stark wie Geldpolitik auch eingesetzt wird in den unterschiedlichen Weltregionen. Der zweite Punkt ist, dass er sagt, diese Krisenlogiken resultieren in unterschiedlichen exogenen makroökonomischen Schocks. Und da sagt er einfach, wenn Zinsdifferenziale zum Beispiel entstehen, dann tun die sogenannten oder Wechselkursbewegungen, dann tun die Güter, die Trade-Volumen zum Beispiel reagieren. Die reagieren aber auch gleichzeitig auf globale Energieschocks und so weiter. Auch darauf reagieren dann die Güterflows und die Handelsströme. Und natürlich auf die Fed Interest Rate Policy, also dieses Anheben der Zinssätze, dieser schnellen Anhebung von 0,2% bis 0,25% im März 2022, jetzt sind wir im November und wir stehen bei 4 und die nächste wird auf 50 Basispunkte geschätzt, dann wären wir am Jahresende bei 4,5%. Das ist ein exogener Schock für die gesamte Weltwirtschaft, weil der Dollar die Leitwährung ist, das kommen wir später noch dazu. Die dritte Krisenlogik, die der Tools unterscheidet, ist die Positionierung der Privaten und Unternehmen mit ihrer, er nennt es Balance Sheet, also Bilanzpositionierung. Wie stark bin ich im Risiko oder habe ich das gehebelt? Also wie stark bin ich verschuldet als Privater, zum Beispiel mit meinem Haus, das ich gekauft habe? Und bei Unternehmen oder Finanzakteuren ist es, wie groß bin ich gehebelt mit meinen Risikopositionen? Und wie groß ist meine Ungleichverteilung in verschiedenen Währungen? Weil wir haben ja die größten Währungsbewegungen in diesen letzten 11 Monaten erlebt, seit den 80er Jahren. Also ja. Der Dollar ist durch die Decke gegangen, der Yen ist 25% abgestürzt, der Euro, der ist in den letzten Tagen Gott sei Dank wieder etwas erholt, was wir an den Zapfsäulen merken und an den Heizölpreisen. Der war ja bis auf 95 Cent runtergegangen. Ich glaube, jetzt stehen wir wieder bei 1,04. Die vierte Kategorie ist, dass uns wieder Dinge einholen. Er nennt es Misfiring of Complex Financial Engineering. Damit meinte er die sogenannten Derivate, die uns ja schon in die globale Finanzkrise mit hineingeführt haben. Und damals waren es eher die Subprime Credits, also diese verschiedenen Hypotheken, die Banken zu Verbriefungen geführt hat, die dann weltweit verkauft worden sind. Dieses Mal sind es eher diese Corporate Loan Obligations, das sind also die Unternehmenskredite, die die Banken austeilen. Mit denen machen sie jetzt nichts. Das ist genau das Gleiche, was sie damals mit den Hypothekenkrediten gemacht haben. Also es ist einfach nur, das Feld hat wieder gewechselt, aber die Verbriefungstechnologie wird weiterhin so eingesetzt und das Risiko
halt verteilt. Das vielleicht nochmal kurz erklären. Also es geht ja so, dass die Banken halt Kredite geben und diese Kredite sind dann nicht Kredite gegenüber der Bank, sondern die Schulden bei der Bank werden wieder gebündelt und verkauft.
Richtig.
Ja, und das kann natürlich dann zu Problemen führen, genau.
Ja, zumal man ja nicht genau sagen kann, wie gefährdet die einzelnen Positionen sind. Nicht jeder Bankkredit ist ja gleich abgesichert. Und also insofern entsteht da wieder eine Intransparenz. Aber der eigentliche Grund, warum das gemacht wird, ist, dass die sogenannte Bilanz, die Balance Sheet Position, das ist ein Begriff, den man mal dem deutschen Publikum erklären muss. Also eine Bank und eine Finanzinstitution kann umso mehr Geschäfte eingehen, desto weniger, sage ich mal, Risiken auf seiner eigenen Bilanz liegen. Deswegen hat man die Hypotheken früher gebündelt und verkauft und jetzt diese Unternehmenskredite, dann sind die nämlich aus der eigenen Bilanz weg. Und man kann noch mehr Geschäft machen. Für die Staatsanleihen musste man keine Eigenkapital vorhalten nach den Basel-Bestimmungen, also diesem Regulierungsschema, das seit den 80er Jahren Basel 1, 2, 3 sich entwickelt hat. Und diese Balance Sheet Capacity, die auch ein anderer Analyst, Jeff Snyder, den wir beide kennen mittlerweile, als zentrales Element darstellt, dieser weltweite globale Kreditzyklus, der wächst und wächst und wächst in guten Zeiten. Und wenn dann die Zeiten so wechseln wie jetzt in den letzten 3 Jahren mit dieser Achterbahnfahrt, dann tun die schwächsten Glieder, also die schwächsten Bilanzstrukturen sozusagen und ihre Bilanzkapazität zuerst ins Wackeln kommen. Das hat man gesehen an riskanten Unternehmensanleihen, man hat es am Kryptomarkt gesehen, man hat es gesehen eigenartigerweise in England, im englischen Staatsanleihemarkt, wo man es gar nicht erwartet hätte, dass da die ersten Sachen anfangen zu brechen. Aber das ist ganz normal und hat einen direkten Zusammenhang mit dieser Bilanzpositionierung und wie stark die also einem Risiko ausgesetzt ist sozusagen.
Ja.
Und die schwächsten Glieder, das wissen wir aus der Geschichte in Ketten, die reißen halt zuerst.
Genau.
In schwierigen Zeiten.
Genau.
Also nach dieser ersten Unterteilung mal in diese verschiedenen, allein schon an diesen ersten 4 Krisenlogiken, seht ihr, wie komplex die Sache in diesem Finanzgebiet sich darstellt. Er geht dann weiter und macht eine sehr hilfreiche, sage ich mal, Betrachtung, die wir beide sehr, sehr gut fanden. Er hat nämlich dann mal gesagt, diese sogenannte globale Asset-Verteilung, mal, dass man da mal ein Gefühl dafür bekommt, wie die eigentlich aussieht weltweit. Mhm. Die meisten Menschen haben nämlich ihr meistes Vermögen in ihrem eigenen Haus. Und das gilt weltweit gebunden.
Ja.
Dieses Vermögen ist illiquide. Mhm. Es ist das größte. Ich tue mir mal eine Zahl in den Raum werfen, die die meisten Menschen überhaupt nicht begreifen werden können. Nämlich der Residential Real Estate, also dieser Häusermarkt, private Häusermarkt weltweit, beträgt sagenhafte 258 Trillionen US-Dollar. Das ist also
Billionen,
fassbar. Billionen. In Deutschland, genau.
Ja, unsere
sind deutsche Zahl. Billionen, das ja. sind deutsche Billionen, amerikanische Trillionen, weil die Milliarden nicht haben in der Aufzählung. Ja, ja. Da muss man, danke für den Hinweis, weil da kann man ja noch weniger als deutscher Zuhörer damit anfangen, mit dem Begriff.
Ja.
Das sind deutsche Billionen, ja. Richtig.
Also 258 Billionen, also das wäre dann also eine Viertelmilliarde, mehr als eine Viertelmilliarde. Also das ist schon eine Menge.
Und dieser weltweite Häusermarkt, da haben drei Weltregionen den größten Anteil, nämlich von jeweils 20-22%. Das ist einmal die USA und Nordamerika, die davon 20-22% stellen. 20-22% stellt Europa. Und der dritte, der das stellt, ist China.
Mhm.
Also die drei alleine stellen 65% dieses Marktes dar. Und der Rest der Welt hat dann noch 35% von diesen 258 Billionen US-Dollar.
Ja, ja.
Ich glaube, da bekommen wir schon mal eine Größenordnung, dass diese Märkte dann auch so entscheidend sind für diesen weltweiten Hypothekenmarkt, wo wir uns gleich hinbegeben werden. Aber wir machen das jetzt, diese Unterscheidung, damit wir strukturiert die einzelnen Asset-Felder, also Wertfelder, gegenüberstellen, dass auch der Zuhörer hier ein Gefühl dafür bekommt, was ist wie wichtig im System sozusagen.
Genau, aber wir müssen natürlich jetzt hier auch nochmal vielleicht unterstreichen, dass da zeigt sich wieder, wenn man mit der deutschen Perspektive drauf schaut, sieht das anders aus. In Deutschland ist es eben nicht so, dass Residential Real Estate, also Hauseigentum von Privatleuten, oder Wohnungseigentum so eine große Rolle spielt. Denn in Deutschland sind ja über die Hälfte der Einwohner wohnen ja in Mietwohnungen. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Situation als anderswo auf der Welt. Ja, und das macht es natürlich dann auch wieder kompliziert, also gerade aus deutscher Sicht. Und man sieht eben auch, dass unterschiedliche Länder, unterschiedliche Weltregionen, also ich denke, in anderen Ländern in Europa, je nachdem, wie man schaut, spielt dann natürlich Hauseigentum eine größere Rolle. In Großbritannien spielt es eine große Rolle. Aber dann auch schon wieder, ja, in Frankreich vielleicht etwas weniger, mehr als in Deutschland. Naja, auf jeden Fall sieht man, die Länder sind unterschiedlich aufgestellt. Und das ist natürlich dann auch bei so einer Krise oder bei Krisen das Problem, weil eben die unterschiedliche Ausgangslage dann auch dazu führt, dass man unterschiedlich vielleicht reagiert. Und dann wird die USA anders reagieren als China unter Umständen. Und das führt natürlich dann zu weiteren Verwerfungen. Und daraus entsteht so eine Dynamik, die manche Leute dann als Wirtschaftskrieg bezeichnen, obwohl das ja eigentlich kein Krieg im eigentlichen Sinne ist.
Dieser Häusermarkt, und du hast es sehr treffend gesagt, Deutschland ist eigentlich eher in einer Minderheitenposition, in einer Ausnahmeposition, weil wir halt unsere ganzen Wirtschaft sehr stark auf die Exportindustrie ausgerichtet haben und andere Länder, gerade im angloamerikanischen Raum, dieses Hauseigentumgesellschaft oder diese Hauseigentumgesellschafter, die ist eigentlich seit Reagan und Thatcher an die Macht gekommen sind, dort die Philosophie. Das hat ja auch dann zu den Subprime-Krediten geführt, dass also ohne Einkommen man Kredite bekommen hat in den USA für Häuser und so weiter. Aber auch Skandinavien und wie du schon gesagt hast, Neuseeland, Kanada und viele Länder ist das einfach ein Antreiber der nationalen Wirtschaft sozusagen. Richtig. Weil wenn die Häuser mehr wert wären, kann ich immer wieder neue Kredite aufnehmen, die kann ich verkonsumieren. Und ein Exportmodell wie Deutschland, da ist alles auf Kostenoptimierung ausgerichtet, da müssen die Löhne eher tiefer gehalten werden, da muss das mehr wettbewerbsfähig sind und so weiter. Mhm. Da kommt es nicht zu einem breiten Hauseigentum, dass da 3/4 der Bevölkerung ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung haben. Das ist also wirklich so ein signifikanter Unterschied, den man in Deutschland gar nicht stark genug betonen kann.
Und ich denke, es gibt noch einen Unterschied zwischen den Ländern mit Hauseigentum. Das wird auch immer wieder unterstrichen in der Literatur. In den USA ist das Hauseigentum mit langfristigen Krediten abgesichert, weil es da so eine staatliche Kreditvergabe gibt. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch, denn natürlich muss so ein Kredit bedient werden. Und wenn jemand den nicht mehr bedienen kann, hat er halt ein Problem, fliegt raus aus der Wohnung und so. Das ist natürlich wirklich ein Problem. Aber die langfristige Kreditvergabe führt dazu, dass die Zinsen stabil sind, während man in Europa und im Rest der Welt kurzfristig oft Kredite aufnimmt. Und dann kommt es natürlich dazu, wenn man jetzt refinanzieren muss, weil der günstige Kredit ausläuft nach 5 oder 10 Jahren, man muss jetzt refinanzieren und dann kriegt man natürlich nur noch Kredite mit schlechteren Zinsen. Und das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der so ähnlich ist, der damit zusammenspielt. Gerade in Osteuropa, also jetzt außerhalb des Euroraums, ist es oft so, dass Menschen für den Hausbau Kredite in Dollar aufgenommen haben. Und wenn es dann eben noch, dann gibt es eben auch noch ein Währungsrisiko. Also das ist auch nochmal ein Problem.
Ja, das ist sehr interessant. Und diese Absicherung des amerikanischen Häusermarktes, das ist seit den 30er Jahren, es ist eigentlich hat seinen Ursprung im New Deal-Zeitalter der amerikanischen Gesellschaft. Das sind die beiden halbstaatlichen oder jetzt vollstaatlich abgesicherten Hypothekeninstitutionen Freddie Mac und Fannie Mac, von denen mancher vielleicht schon mal gehört hat. Die hatten auch eine große Rolle in der Finanzkrise gespielt damals, 2008. Ja. Diese langfristige Bindung, wer zum Beispiel Markus Koch immer hört als YouTube und der mit seinem Sitz da von der Börse seit 20 Jahren von der Wall Street berichtet, der hat das ja auch gesagt, er hätte vor 3 Jahren 30 Jahre Zins mit 3% aufgenommen für seine neu erworbene Immobilie in den USA. Während gleichzeitig in Europa die Leute davon ausgegangen sind, auch diese Niedrigzinsphase, die wir seit 14 Jahren hier erlebt haben, die wird also bleiben. Wir haben auch 3%ige Hypotheken in Europa gehabt oder 4%ige. Aber es war doch viel besser, für 2, 3 Jahre nur 1% zu nehmen. Also da sieht man mal dann halt die kurzfristige Gier der Leute, Geld sparen zu wollen, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass das jemals anders sein könnte, dass die Zinsen wieder hochgehen. Und das führt jetzt zu einem wirklichen Dilemma. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Amerikaner diese Subprime-Kredite, diese gebündelten Verbriefungen auch zu großen Teilen, wie gesagt, bei Fannie Mac und Freddie Mac vom Staat abgesichert sind. Und dass sogar die Federal Reserve viele dieser Papiere auf ihre Balance Sheet genommen hat. Insofern sieht man, dass da die staatliche Absicherung des amerikanischen Hypothekenmarktes eine ganz andere Qualität hat als die im Rest der Welt und besonders in Europa. Und das spielt jetzt im Jahr 2022, wo die amerikanische Federal Reserve die Zinsen von 0 im März auf jetzt 4,5 zum Jahresende angehoben werden hat. Ja, dann spielt das natürlich eine entscheidende Rolle. Das tut die einzelnen Länder vollkommen unterschiedlich treffen.
Genau. Die amerikanischen Immobilienbesitzer haben ihre langfristigen Verträge. Anderswo muss refinanziert werden und da steigen dann die Zinsen, ja.
Natürlich werden auch jetzt in Amerika die Verkäufe nicht mehr möglich sein, weil du wirst keinen mehr haben, der für 7% Hypothekenzinssatz jetzt einem anderen das wegnimmt. Es hat also auch Folgen für die amerikanische Wirtschaft, weil die können jetzt nicht mehr einen höheren Kredit auf ihr Haus aufnehmen, weil jetzt die Preise halt nicht mehr steigen, sondern auch dort sind sie ins Rutschen gekommen.
Ja, die Preise fallen.
Aber sie sind zumindest nicht gefährdet, dass sie jetzt aus ihren Häusern fliegen müssen, weil sie so langfristig gebundene Sachen haben. Wie sich das insgesamt, also sich entwickeln wird. Also wir haben es in England gesehen mit dem mit den Erschütterungen Ende September. Da waren ja zwei entscheidende Sachen passiert, die diese schnellen Zins, also erst einmal die anderen Zentralbanken, die sind irgendwo schon gezwungen, der Federal Reserve zu folgen. Also wenn die Zinssteigerungen nicht mitmachen, die Amerikaner vorgeben, dann werden die Währungen, in denen sie operieren, einfach an Wert verlieren, weil das Kapital dorthin strömt, wo es die höchsten Zinsen gibt.
Genau.
Ja. Und also wenn man das nicht mitmacht. Das einzige Land, was sich wirklich bisher massiv dagegen wehrt, ist Japan. Die halten aber auch ihre Staatsschulden in eigenen Hand zu über 90%. Mhm. Das ist natürlich dann leichter für die. Die haben bisher keinerlei Zinsanhebung gemacht. Die haben aber auch keine Inflation bisher. Insofern hat es doch das erleichtert. Aber ihre Währung ist um 25% abgeschmiert gegenüber dem Dollar. Mhm. Und als die Europäer und die Legat sich geweigert hat, das in Europa zu machen, haben wir auch in Europa gemerkt, dass der Euro immer schwächer geworden ist. Wie gesagt, auch da in der Spitze fast 18-20% verloren, bis jetzt eine Gegenbewegung vor kurzem eingesetzt hat. Und in England genauso. Und das führt natürlich, wenn die Energiepreise durch einen exogenen Schock, wie wir da 21 schon vor dem Krieg und durch den Krieg nochmal katalysatorisch verstärkt erleben, dann holen wir uns importierte Inflation rein. Das heißt, diese Öl- und Gasgeschäfte, die werden in Dollar abgewickelt. Und wenn der Dollar dann so stark ist, kriegen wir importierte Inflation, weil wir mit unserem Euro nicht mehr so viel Öl kaufen können und mit dem Pfund und mit dem Yen. Das ist, also wir sind da in einem Dilemma, wir müssen die Zinsen anheben, aber wir können es auch nicht so stark anheben, weil dann wieder die Euro-Krise zurückkäme und die Spreads zwischen den einzelnen europäischen Ländern wieder auseinandergehen. Also in Europa ist das wirklich ein Riesendilemma. Die EZB hat ja auch ein paar Programme wieder aufgesetzt mit ganz exotischen Namen, wie damals der Draghi auch vor 10 Jahren. Und will dafür sorgen, dass die Spreads nicht auseinandergehen. Also sie wird Staatsanleihen wieder kaufen und wird trotzdem gleichzeitig versuchen, die Inflation mit Zinssteigerungen zu bekämpfen. Also das ist die europäische Situation. Aber eigenartigerweise hat zuerst England, ist zuerst England gebrochen, überraschenderweise, Martin.
Naja, England ist hat sowieso schon genug Probleme durch den Brexit und so. Und dann kam ja nun auch noch die Fehlentscheidung von der Truss, dass sie gesagt haben, wir senken die Steuern für die Reichen in einer Situation, wo man eben ja solide Staatsfinanzen doch eher wiederherstellen musste nach dem großen, nach den vielen Ausgaben. Und da kann man vielleicht Zinsen senken, aber erst, wenn die Staatsfinanzen wieder in Ordnung sind. Also das ging halt nicht, wie die Truss sich das vorgestellt hat. Sie kam halt mit dem Thatcher-Modell an und hat gesagt, naja, wir senken die Zinsen für die Reichen, dann gibt es den Trickle-Down-Effekt und allen geht es besser. Und die Wirtschaft wird wieder angekurbelt, weil eben die Investoren plötzlich mehr Geld zum Investieren haben. Aber das war natürlich eine Fehleinschätzung. Und sie ist ja dann auch entsprechend abgestraft worden und ist dann gleich wieder aus dem Amt gejagt worden. Was ja auch ein interessanter Effekt ist, wo man halt sieht, dass offenbar die Techniker einen gewissen Einfluss haben auf die Politik. Also in diesem Fall die Finanztechniker.
Der linke Ökonom Varoufakis, der hat ja eine eigene Erklärung dafür abgegeben, die habe ich dir ja auch im Vorgespräch gesagt. Mhm. Er hat gesagt, der Fehler von der Liz Truss war, dass sie zuerst Steuersenkungen machen wollte, bevor sie Austerity-Maßnahmen machen wollte. Und das hätten die Märkte so nicht gewollt. Die wollen erst, dass die Austerity gemacht wird, bevor an Steuersenkungen für die Wohlhabenden zu denken ist. Das finde ich eine ganz interessante Analyse, die der Varoufakis hier gegeben hat. Wir müssen aber auch sagen, diese 54 Milliarden britischen Pfund Steuererleichterungen, die müssen wir auch noch im Zusammenhang sehen mit den sogenannten 150 Milliarden Pfund, die als Subventionen für die breite Gesellschaft wegen den hohen Energiepreisen gemacht werden. Also das ist ja nichts typisch Thatcherisches, sondern das ist ja ein exogener Schock. Und man merkt, dass die Gesellschaften in Europa, die hier besonders vulnerabel sind, also verletzbar sind, gar keine Alternative haben zu diesen staatlichen Subventionen für die breite Masse, ohne die gesellschaftliche Stabilität zu gefährden.
Mhm. Naja, und das ist eben genau der Punkt. Da legt Varoufakis schon irgendwie den Finger in die Wunde. Das ist ja eigentlich auch so seine Rede schon immer, dass halt hier tatsächlich offenbar starke Kräfte im Hintergrund tätig sind, die halt sagen, wir brauchen wir dürfen auf keinen Fall eine Verteilung von oben nach unten haben, sondern das muss immer auch Geld nach oben fließen. Und deshalb erst Austerität und dann die Steuererleichterung. Denn wenn man das andersrum machen würde und gleichzeitig Geld ausschütten würde, würde ja auch Geld nach unten verteilt. Und das
Aber die Energiekrise, Martin, zwingt die Regierung in Europa, das nicht durchhalten zu können.
Genau. Also Austerität geht halt gerade nicht. Das ist halt das Problem, ja. Und dann gehen also, eben auch Steuererleichterungen nicht, das ist klar, ja.
Ja, das ist, dann wird eher über Windfall-Taxes, über Steuern von ungerechtfertigt erhoben, also gewonnenen Gewinnen bei Energieunternehmen nachgedacht. Also
ja,
wir haben
also
Europa
das ist doch so
hier...
Ja, jetzt wurde schon erwähnt, warum macht man das denn nicht? Also das ist doch, es ist mir doch irgendwie schleierhaft, warum in Deutschland diese Windfall-Taxes warum das so abgelehnt wird, insbesondere eben auch durch die FDP, aber ja nicht nur, also offenbar gibt es dafür in der Ampelkoalition keine Mehrheit. Warum eigentlich?
Wir haben aber hier eine interessante Sache festzustellen. England ist früher gebrochen als andere Länder, wie wir vorhin gesagt haben. Mhm. Und England scheint wie unter der Lupe und dem Brennglas ein Vorläufer dessen zu sein, was die anderen auch noch erwartet.
Ja.
Deswegen ist es so spannend, auf England zu gucken im Augenblick.
Ja.
Deswegen betonen wir das hier so gerade, weil das neue Budget von dem Hunt, jetzt nachdem Sunak übernommen hat, ist ja eine eigenartige Mischung von Subventionen und also für die Menschen. Und Windfall Tax ist ja mittlerweile ein Bestandteil in England.
Ja, das ist
und,
sehr interessant.
Und Austerity wird trotzdem schleichend auch eingeführt. Also es ist ein interessanter Mix, ein zentristischer Mix, würde ich fast sagen, damit die Stabilität der Gesellschaft gewahrt bleibt und trotzdem die Umverteilung von oben nach unten nicht stattfinden kann. Also so würde ich es ungefähr so bezeichnen, was in England gerade passiert.
Ja, das ist eine sehr gute Einschätzung. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass England neben der Poly-Krise eben auch noch einen Katalysator hat. Und das ist eben der Brexit, beziehungsweise die Folgen des Brexit. Und das führt natürlich dazu, dass wie so unter so einem Brennglas sich die Krisen nochmal schärfer zeigen und die Konflikte auch schärfer zeigen. Denn natürlich ist die Bevölkerung in Großbritannien jetzt schon sehr aufgebracht und es kommt natürlich zu sozialen Unruhen dadurch, dass die Supermarktregale leer sind, die Preise enorm gestiegen sind. Und eben auch gewisse Einrichtungen, wie zum Beispiel die Nationale Gesundheitsbehörde, praktisch am Rande des Zusammenbruchs sind. Und das sind natürlich Situationen, wo jede Regierung eingreifen muss, weil einfach, also wenn man das nicht tut, kommt es zu sozialen Unruhen. Und das kann nicht gut sein.
Gut, wir werden erst noch diese weiteren Asset-Märkte jetzt behandeln, bevor wir dann zur Energiekrise kommen. Aber letztes Wort zu diesem Real Estate-Markt. Das ist auch Länder wie Kanada, die skandinavischen Länder, Neuseeland, Australien sind höchst gefährdet gerade mit ihren Häusermärkten. Das müssen wir eindeutig hier betonen. Jetzt gehen wir als den wichtigsten nächsten Asset-Bereich, das sind die sogenannten Fixed-Income-Märkte, das heißt Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, also mit festverzinslichen Papieren, in englischen Debt Securities. Die haben eine Größenordnung von 123,5 Billionen US-Dollar.
Mhm.
Wie gesagt, etwas kleiner und der größte von diesen Märkten und der liquideste von diesen Märkten mit 23,5 Billionen US-Dollar ist der amerikanische Staatsanleihenmarkt. Mhm. Den nimmt Adam Tooze im dritten Teil seiner Miniserie über die Polycrisis im Finanzmarktbereich oder im Finanzsektor oder weltweiten Finanzmarkt nach dem Hypotheken- und Häusermarkt als nächstes in den Blick und den Fokus. Mhm. Und dort sind
du auch das ganz vielleicht noch mal erklären, warum der so der so wichtig ist, denn ich meine, das schnelle Handeln, das geht doch auch mit Wertpapieren. Also ich kann doch jederzeit Aktien kaufen, verkaufen. Das ist doch mindestens genauso gut wie die Staatsanleihen.
Die Equity-Märkte, die sogenannten Aktienmärkte, die sind 109,2 Billionen. Mhm. Du hast jetzt vorgegriffen, das ist dann der nächstgrößte Batzen in dieser Kuchenaufteilung. Aber die unterscheiden sich, das ist ja also, die Staaten haben seit der Gründung der Bank of England, möchte ich fast sagen, 1694, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Staatsfinanzierung und den von den Privaten gekauften Staatsanleihen der jeweiligen Länder. Mhm. Also das ist ein besonderer Markt, der für die Stabilität der einzelnen Länder und mittlerweile für den globalen Finanzmarkt eine unglaubliche Bedeutung hat, die man gar nicht also hoch genug einschätzen kann. Es ist der liquideste Markt auf der ganzen Welt und er dient als Sicherheit sowohl für die Finanzierung des Staates als auch als Sicherheit für die Finanzierungsgeschäfte weltweit in den sogenannten Repo-Märkten, Rückkaufvereinbarungen. Das ist wie ein Hypothekengeschäft mit Ihrer Hausbank, wenn Sie den Kredit aufnehmen von Ihrer Hausbank und dann Ihr Haus, was Sie abbezahlen müssen, als Sicherheit hinterlegen. Plus ist das ein Geschäft über 30 Jahre, während im Repo-Markt, der in den 50er Jahren eigentlich erst richtig entstanden ist. Es gab Vorläufer, aber ab den 50er Jahren in den USA entstanden ist. Es dazu kommt, dass auf der einen Seite jemand ist, der Geld hat. Das sind zum Beispiel Investmentfonds oder Pensionsgesellschaften und sonstige Kapitalsammelstellen. Und auf der anderen Seite sind es Unternehmen, die Finanzierungsbedarf haben, die aber über Sicherheiten verfügen, zum Beispiel über eine Unternehmensanleihe oder eine Staatsanleihe. Dieses Geschäft kommt zustande, indem der eine eine Sicherheit übergibt, das Collateral in Englisch, mhm, und der andere ihm die Finanzierungsmittel gibt. Aber die Sicherheit in diesem Geschäft, das sind meistens sehr kurzfristige Geschäfte, muss man dazu sagen, die manchmal intraday sind, am gleichen Tag oder nur über Nacht oder ein paar Tage oder maximal, wie gesagt, 1 bis 3 Monate laufen. Mhm. Und diese Geschäfte müssen dauernd wieder rolliert werden, sagt man, wiederhergestellt werden. Und wenn dann die Sicherheit, die jeden Tag neu bewertet wird, an Wert verliert, zum Beispiel eine Unternehmensanleihe von nicht zu einem stabilen Unternehmen oder schwächere Staatsanleihen, italienische oder sonstige in Argentinien oder sonst was, dann werden die als Sicherheiten weniger wert und dann verlangt derjenige, der das Geld gibt, macht das nur, wenn du eine bessere Sicherheit gibst oder mehr dieser alten Sicherheiten gibst oder irgendwann sagt er, ich akzeptiere die überhaupt nicht mehr und dann kommt diese rollierende Finanzierung echt in Schwierigkeiten und dann müssen diejenigen, die es nicht mehr refinanzieren können, Notverkäufe machen, was wieder Abwärtsspiralen in anderen Gebieten einsetzen lässt. Das ist so, deswegen ist dieser amerikanische Treasury- und Staatsanleihenmarkt von dieser unendlich wichtigen Bedeutung in der Welt, weil das System hat sich von den 50er Jahren bis heute über die Jahrzehnte in verschiedenen Schüben entwickelt, müssen wir dazu sagen. Wie gesagt, 1900 Lass es mich mal so deutlich machen, wenn eine Kriegsfinanzierung stattfindet, wie im Zweiten Weltkrieg, und dann werden die Zinsen gedeckelt und dann werden überhaupt keine langfristigen Staatsanleihen ausgegeben, sondern nur kurzfristige, die die Federal Reserve, also die Notenbank, aufkauft praktisch, damit der Staat finanziert werden kann, die Kriegsproduktion machen kann und so weiter. Mhm. Als im Nachkriegszeitalter dann die privaten, oder erstmal die Federal Reserve wollte dann nicht mehr unter der Oberhoheit des Finanzministeriums stehen, das nennt man Fiskaldominanz sozusagen, dass sie dann machen muss, was der Finanzminister vorgibt, sondern sie hat 1951 in dem berühmten Fed-Accord wieder ihre Unabhängigkeit erlangt. Aber nur unter der Bedingung, dass sie weiterhin die kurzfristigen Papiere immer finanziert, des Staates, des amerikanischen Staates, aber am langen Ende die langlaufenden Staatsanleihen praktisch etabliert. Zwischen 1945 und 1953 hat es keine lang andauernden amerikanischen Staatsanleihen gegeben. Das habe ich also auch lange Zeit nicht gewusst. Das ist natürlich schwer nachvollziehbar aus unserer heutigen Sicht, aber das ganze System ist eine ganz komplexe Entwicklung von den 50er Jahren oder vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Und damals wurden diese sogenannten Market Makers, also die Dealer, wieder eingeführt. Die Dealer sind nämlich diejenigen, die Leute, die Geld haben und die anderen Leute, die Sicherheiten haben, zusammenbringen und den Markt herstellen sozusagen. Und wenn die Zinsdeckelung auf 2,5% in der Fiskaldominanz war, dann hat kein Mensch ein Interesse, eine langlaufende amerikanische Staatsanleihe über 30 Jahre zu kaufen, wo ein Zinssatz von 2,5% festgelegt ist, wenn gerade die Inflationsrate weit höher liegt, wie in den späten 40ern, Anfang 50er Jahren. Allein dieses Beispiel erinnert uns an die Situation, die wir gerade erleben. Die ist nämlich genauso. Wir haben einen Trend also in die kurzlaufenden, in eine kurzlaufende Staatsanleihen, die eine höhere Verzinsung haben als die langen Staatsanleihen. Man nennt das eine sogenannte inverse Zinskurve. Die ist eigentlich immer ein Indikator gewesen in der Vergangenheit, dass eine Rezession einsetzen wird. Was bedeutet das im Augenblick? Die Märkte glauben, dass die Zinsen von der Fed bis zu einem gewissen Punkt hochgesetzt werden, die dann dort eine gewisse Zeit verbleiben werden. Und sie warten ab mit ihren Entscheidungen, weil sie nicht wissen, wie das genau ausgeht und bleiben auf der sicheren Seite und tun kurzlaufende Staatsanleihen nachfragen. Während sie die langen nicht, weil die eine Erklärung ist, durch die Überschuldung der Staaten könnte es wieder zu einer Situation kommen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die finanzielle Repression vom Staat eingesetzt wurde, um zu entschulden. Was heißt finanzielle Repression? Die Zinsen Sparguthaben, aber weit wichtiger für die Staatsanleihen, sind geringer als die Inflationsrate. Das ist die eine Methode, um sich zu entschulden. Die zweite Methode, die dann ab den Mitte der 50er Jahren eingesetzt hat, die wir in den goldenen Jahren bis Mitte der 70er erlebt haben, ist, das Wachstum ist höher als die Inflationsrate. Das ist die zweite Möglichkeit, herauszuwachsen aus den Schulden. Beides Mal werden die Schulden nicht zurückgeführt, aber sie verringern sich relativ zum GDP des jeweiligen Landes. Und solche Wachstumsraten, da sind wir uns einig heute, erwarten wir nicht. Also wird eher von den Analysten und auch von vielen Marktteilnehmern angenommen, dass es wieder zu einer finanziellen Repression kommen könnte. Wo dieses Spiel gespielt wird. Da kommt aber jetzt ein Problem hinein, wo Adam Tooze auch wieder sehr gut beschreibt. Wir haben in den Jahren, seit den 70er Jahren, als dann die ganzen Derivate und die neuen Finanzinstrumente eingeführt wurden, die Finanzialisierung nennt man das, wo damals der Dollar vom Gold abgenabelt wurde, wo die festen Wechselkurse durch die flexiblen ersetzt worden sind, konnte ja zum ersten Mal auf Staatsanleihen gehandelt werden, man hatte dann die Futures, man hatte die verschiedenen Optionen und so weiter. Und da hat die sogenannte Finanzdominanz eingesetzt. Also die hat die Fiskaldominanz abgelöst in den 70er Jahren sozusagen. Aber immer stärker werdend über die folgenden Jahrzehnte. Deutlich wird es, dass seit 1987 und dem Aktiencrash 1987, wo die älteren Zuhörer sich noch erinnern können, der berühmte Greenspan-Put eingeführt wurde. Also von 1987 bis zur Finanzkrise war es so, dass die Notenbank der Amerikaner, die Federal Reserve, immer eingegriffen hat, wenn die Märkte einen Zusammenbruch erlebt haben. Meistens an den Aktienmärkten, aber nie am Staatsanleihenmarkt. Das ist auch in der großen Finanzkrise 2008 nicht passiert. Aber es ist zum ersten Mal zu Schwierigkeiten gekommen im März 2020. Es hat schon einen Vorläufer gegeben am Repo-Markt im September 2019. Aber 2020 wurde deutlich, dass auch der Staatsanleihenmarkt auf einmal Schwierigkeiten gemacht hat. Das lag daran, als in der Corona-Krise alle Länder also praktisch Finanzierungen über die Fiskalpolitik machen mussten, sind viele Länder und auch viele private Institutionen haben Liquidität, Cash gebraucht. Sie haben also ihre Assets auf den Markt gleichzeitig geworfen. Da gibt es eine interessante Studie, die wir noch am Analysieren sind. Das ist nämlich das Financial Stability Board. Adam Tooze hat es in seinem letzten Chartbook uns zur Verfügung gestellt, ein 49-Seiten-Dokument, wo wirklich man wieder feststellen muss, diese Finanzwelt, die versteckt sich hinter einer chinesischen Mauer mit ihren Begriffen, mit ihrer Komplexität, die für einen Normalsterblichen fast undurchdringbar wirkt. Auch ich habe meine Schwierigkeiten damit, lieber Martin. Diese zeigt den gegenwärtigen Zustand dieser Märkte, um nur mal hier eine Andeutung zu machen. Die wird von 5 verschiedenen Institutionen praktisch reguliert, der amerikanische Treasury-Markt. Allein daran erkennt man schon, wenn so viele zuständig sind, ist keiner zuständig. Und es kommt auch zu technologischen Verschiebungen. Früher war das alles Over-the-Counter-Geschäfte, bilaterale Geschäfte. Mittlerweile wird immer stärker zentrales Clearing. Das bedeutet, die Geschäfte finden zeitgleich statt, dass man kein Risiko eingeht. Das ermöglicht wieder viel höhere Frequenz von Geschäften. Wir kennen High-Frequency-Handel an den Stockmärkten, aber der hat mittlerweile auch eingesetzt an den Treasury-Märkten in verstärktem Umfang. Ja. Auch hier sind die einzelnen Länder in unterschiedlichen Entwicklungszuständen. Also Deutschland ist ja relativ rückständig mit Frankreich. Da wird noch viel über Voice und Over-the-Counter gemacht. Eigenartigerweise ist Italien sehr modern. Dort werden 90% der Staatsanleihemärkte über zentrales Clearing elektronisches gemacht. Mhm. Auch das hat mich total überrascht. Und das zeigt, dass der Entwicklungsstand dieser Repo-Märkte, dieser finanziellen weltweiten Märkte, die in Dollar abgerechnet werden, das ist dieser berühmte Offshore-Euro-Dollar-Markt sozusagen, der weltweit funktioniert. Dass der von den USA und England ausgegangen ist, dass der dann Westeuropa in den 60er, 70er Jahren integriert hat, dann mit dem Petrodollar auch die ölproduzierenden Länder, Japan, in der Asienkrise sind auch dann der Rest von Asien und Russland und so weiter reingekommen und in der großen Finanzkrise und Corona-Krise ist auch der globale Süden integriert worden in dieses weltweite System. Mhm. Deswegen ist es auch ein globales System und dieser amerikanische Staatsanleihenmarkt, der wirklich den Backbone oder das Rückgrat darstellt, ist natürlich im Verhältnis jetzt zu diesem globalen Spiel. Jetzt ist Amerika nicht mehr der Riese, der 50% des weltweiten GDPs darstellt. Auch der amerikanische Staatsanleihenmarkt könnte jetzt nicht mehr groß genug sein, um den Bedarf an Sicherheiten für diese Refinanzierungsgeschäfte darzustellen, ausreicht. Dazu kommt dann noch, dass Länder wie Russland abgeschnitten wurden, dass Länder wie China und Saudi-Arabien riesige Leistungsbilanzüberschüsse machen und diese Gelder nicht mehr so recycelt werden in diesem weltweiten System über amerikanische Treasuries, wie das früher der Fall war. Chinesen bauen die Treasuries ab. Japan ist kein Überschussland mehr, baut auch eher ab, als dass es aufbaut. Wer soll die alle kaufen? Und deswegen kommt es zu Engpässen in diesem weltweiten Finanzierungsmarkt. Und jeder muss sich nochmal vergegenwärtigen, in diesem weltweiten Markt werden 6/7 aller Finanzgeschäfte sind rollierende Finanzierungen. Nur 1/7 sind Neufinanzierungen. Das heißt, wenn diese rollierende Finanzierung in Bedrängnis, in einen Squeeze gerät, unter Druck gerät und so weiter, dann kann das ganze System in Bedrängnis kommen. Und dann muss die Federal Reserve, wie in 2008, und 2020 als letzte Instanz, weil sie als einzige Instanz in der Lage ist, Dollar aus dem Nichts zu produzieren sozusagen, eingreifen und muss den Market Dealer dann übernehmen. Weil die anderen Spieler, die die Funktionsfähigkeit in normalen Zeiten sicherstellen, die es dann nicht mehr können.
Ja, die können nichts mehr kaufen. Und dann kauft halt die Federal Reserve die Staatsanleihen. Ja. Genau. Und
gibt aber dafür wie weit kann dieses Spiel getrieben werden? Wie groß kann die Balance Sheet der Federal Reserve werden? Dort, wo schon die Hypothekenpapiere liegen, dort, wo die alten also man muss hier nochmal unterscheiden, die Staatsanleihemärkte unterscheiden on the run und off the run Staatsanleihen. Um das kurz zu erklären, wenn eine neue Staatsanleihe ausgegeben wird, wird die on the run genannt. Sie geht durchs System, wird benutzt als Collateral im System, dann bei rollierenden Geschäften. Und irgendwann, gerade die länger laufenden Staatsanleihen, landen dann bei irgendeiner staatlichen Zentralbank, die das als sogenannte Devisenreserven benutzt. Also auf der Balance Sheet der japanischen Zentralbank, der chinesischen, der indischen oder sonst irgendeiner. Und die brauchen das immer nur in sogenannten Stresssituationen oder in anderen Situationen. Das hat es mehrfach gegeben, ich habe sie eben genannt, 2008, 2020 und auch schon zwischendrin. Und dann kommt eine Vielzahl von diesen Papieren auf den Markt. Und dafür haben dann die Market Dealer, die normalerweise mit den On-the-Run-Staatsanleihen einen Markt die ganze Zeit sicherstellen, die können dann mit diesen Off-the-Run, die dann aus diesen Balance Sheets der Zentralbanken wieder auf den Markt kommen, können sie keinen Markt herstellen. Und da muss dann die Zentralbank eingreifen und die praktisch dann kaufen. Das führt so weit, dass die Primary Dealer, also die Hauptdealer, die in den 50er Jahren eingeführt worden sind, mit den Staatsanleihen, mit der Fed, das Finanzministerium in den USA gefragt haben, ob wir nicht ein Buyback, also einen Rückkauf länger laufender Staatsanleihen machen sollten, damit diese Situation also gemildert wird sozusagen. Wie das gelöst werden soll, das steht alles in diesem Financial Stability Board Report vom Oktober 2022. Das sind sehr große unterschiedliche Kräfte und Interessen am Werk. Mhm. Weil viele wollen keine Transparenz. Viele wollen Over-the-Counter-Geschäfte. Andere wollen wieder High-Frequency-Handel machen. Wir wissen nicht, einige wollen, die bisher keinen Zugang zur Federal Reserve haben, wollen direkt mit der handeln können. Mhm. Dann sind wieder andere dagegen, weil sie als Zwischenhändler ausgeschaltet werden. Also da ist ein riesiges Hauen und Stechen um den wichtigsten Markt für die Finanzierung der Welt unterwegs gerade. Ich glaube, damit will ich es belassen, weil um so eine erste Annäherung an diese Komplexität dieses Marktes irgendwie hier dargelegt zu haben.
Ja, also das Problem ist ja, wenn die Federal Reserve Sachen zurückkauft, dann erhöht sich ja die Geldmenge M2. Das hattest du ja vorhin schon mal gesagt. Und das führt ja dann zu weiterer Inflation.
Nein, du unterscheidest jetzt QE und QT. Was ich gemeint habe, ist Rückkauf, Buyback vom Finanzministerium von Staatsanleihen. Ah. Allein das ist ja schon mal absurd, das kennen wir ja gar nicht als Begriff. Ja. Wie soll denn das Finanzministerium die Staatsanleihen zurückkaufen können? Nicht? Das Federal Reserve hat QE gemacht. QE ist das alte System mit den Bankreserven. Die reguliert das Bankensystem, indem sie von den Banken Staatsanleihen kauft und denen Bankreserven gibt.
Ja. Ja.
Mit denen sie 15 Jahre lang nichts gemacht haben, sozusagen. Mhm. Und wenn sie QT macht, nimmt sie die Bankreserven wieder und gibt ihnen die Staatsanleihen zurück. Mhm. Das ist was ganz anderes als das Buyback, was die Primary Dealer mit dem Finanzministerium besprechen.
Mhm. Ah ja.
Du siehst, wie kompliziert das ist, diese Welt.
Also das Finanzministerium kann also auch Staatsanleihen zurückkaufen.
Wir müssen das Finanzministerium...
Aber das geht ja dann in die... Das geht ja dann ins Budget, in den Haushalt, in den Staatshaushalt ein.
Ganz genau. Deswegen, das ist ein vollkommen neuer Begriff. Wir kennen Aktienrückkäufe von Unternehmen, um ihren Aktienkurs zu beeinflussen. Das kennen wir. Aber Rückkauf von Staatsanleihen durch Finanzministerium, das ist uns unbekannt bisher.
Ja, das geht ja eigentlich gar nicht. Denn wenn das Finanzministerium Staatsanleihen zurückkauft, muss es ja gleichzeitig Staatsanleihen aufnehmen, um den Rückkauf zu finanzieren. Also ausgeben, um den Rückkauf zu finanzieren. Denn woher soll das Geld kommen? Die andere Möglichkeit ist vom Steuerzahler. Aber der Steuerzahler, weiß ich nicht.
Oder von der Federal Reserve. Du musst immer die Finanzministerium und die Zentralbank als ein Duo sehen. Die haben zum Teil unterschiedliche Interessen, müssen aber zusammenarbeiten sozusagen. Das ist ja in diesem berühmten Federal Reserve Accord von 1951 ganz deutlich geworden. Das Federal Reserve will nicht unterstellt sein, dem Finanzministerium all das machen, was das will. Und das Finanzministerium will nicht also eine total unabhängige Notenbank, die Finanzierung des Staates und des Finanzministeriums nicht darstellt. Das ist dieses Grunddilemma, das Grundspannungsverhältnis zwischen diesen beiden Institutionen innerhalb eines Staates.
Mhm. Mhm.
Aber jetzt kommt ja was Drittes hinzu, was uns auch wieder Adam zugeführt hat. Könnte es sein, dass nachdem Fiskaldominanz vom Zweiten Weltkrieg bis in die Anfang 70er Jahre dominiert hat und dann danach die finanzielle Dominanz von den späten 70er Jahren bis zur Finanzkrise oder heute dominiert hat, dass es sein könnte, dass eine sogenannte Hypothekendominanz auf einmal entsteht für die Zentralbanken. Dass sie einfach nicht mehr eine Zinspolitik machen können, nur zwischen Finanzministerium, also Fiskalpolitik und den privaten Banken und den privaten Spielern des Finanzmarktes, sondern dass diese Entwicklung zu diesen Hauseigentümergesellschaften, die wir in Deutschland nicht haben, aber in vielen anderen Ländern des Westens haben, es zu einer vollkommen neuen Politik zwingt, weil das sind die wichtigsten Wähler in einer Demokratie. Und wenn die alle unter Druck geraten durch Politiken der Zentralbank und des Finanzministeriums, dann werden die einen Aufstand machen. Ja, und
das war ja schon das Problem in Großbritannien, warum man da eingreifen musste, weil die Gefahr bestand, dass da die Hauseigentümer einen Aufstand machen, ja.
Also wir sehen auch hier wieder, dass Deutschland immer irgendwo eine Anomalie darstellt, dass wir, wenn wir nur im deutschen Denken uns verhaftet sehen, diese Entwicklungen, diese weltweiten überhaupt nicht wahrnehmen können.
Ja, das stimmt schon.
Weil die so anders sind. Ich glaube, an dieser Stelle werden wir jetzt dieses Thema hier mal abschließen. Das ist unerschöpflich und viele Leute und Zuhörer werden...
Aber lass uns doch nochmal auf die globalen Auswirkungen kommen. Also diese Art der Finanzpolitik in den USA, die ja gerade läuft, mit immer noch, dass das eben die Zinsen weiter erhöht werden. Und du hast das ja schon prognostiziert, dass demnächst da noch eine weitere Zinserhöhung ansteht. Die führt ja zu einer Dynamik, die so ein bisschen in Richtung Wirtschaftskrieg geht, denn das ist ja von Nachteil für die anderen großen Volkswirtschaften, also für China, für Japan, auch für Europa.
Lass ich mich mal so formulieren. Wir haben schon gesehen, der Häusermarkt in den USA ist besser abgesichert, dennoch hat es auch Konsequenzen dort für das Konsumverhalten.
Ja.
Diese Zinssteigerungen müssen teilweise gemacht werden, um die Inflationserwartungen, die anders sind in Nordamerika als in Europa, wie wir festgestellt haben, schnell zu unterdrücken, damit keine Lohnpreisspirale und keine Erwartungshaltung sich aufbaut. Aber es hat den Nebeneffekt, dass man andere Länder unter Druck setzt. Also man muss sich das so vorstellen, es ist eine Abwägungsfrage, wie viel schade ich mir selbst und schade ich meinem Konkurrenten, meinen geopolitischen Konkurrenten, mehr, als ich mir selbst schade.
Das liegt doch
nahe. So muss man das betrachten.
Ja, das liegt doch nahe. Ich meine, durch die Zinserhöhung schadet die USA ja, Japan können wir noch mal sprechen, aber schadet ja USA insbesondere China. Denn die können das ja nun gar nicht gebrauchen, dass die Zinsen steigen.
Ja, jetzt müssen wir uns nochmal China nähern. Also China hat in diesen 3 Jahren, dieser Achterbahnfahrt, wenn man es aus seiner Sicht betrachtet, erstmal die Corona-Krise am Anfang halt am besten unterdrückt, als die Varianten noch nicht so ansteckend waren, ist da am besten rausgekommen und hat, wo wir jetzt leicht anschließend hinkommen werden, auch durch diese schnelle Erholung eigentlich diesen ersten Energieschock ausgelöst, noch vor dem Angriff Putins auf die Ukraine. Das ist ganz wichtig hier zu betonen, dass das hauptsächlich auf Chinas Nachfrageschub zurückzuführen war. In einem Markt, der, das werden wir nachher noch sehen, also weniger Exploration für Fossil Fuels macht, das Angebot ist eher geschrumpft, weil da keiner mehr investieren wollte, und dann ist diese schnelle Erholung von China da reingekommen und hat dann diese doch zu geringen Angebotsbestände dazu geführt, dass die Preise hochgeschnellt sind.
Ja.
Aber im Immobilienmarkt hat China seine eigene Preis- und Immobilienbrase selbst angestochen und will die Luft rauslassen.
Ja, ja.
Und vorhin haben wir gesagt, die Zinsen sind in China im Augenblick tief. Und man muss dazu sagen, China ist ja im weltweiten Finanzsystem nur teilweise integriert und tut ja Kapitalkontrollen machen. Es ist ja kein freier Kapitalverkehr. Sie nehmen also im Augenblick in Kauf, dass ihre Währung, genau wie die japanische und viele andere, abschmieren, weil sie unbedingt vermeiden will, ähnlich wie in Japan, dass die Zinsen hochgehen. In Japan ist es, weil dann die Staatsfinanzierung so teuer werden würde. In China ist es, wenn man jetzt aus der Immobilienblase die Luft rauslassen will, kann man hohe Zinsen natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Umgekehrt sind diese Covid-Lockdowns, die immer noch machen, unglaublich wichtig, für dass die Inflation in den USA höher bleibt, weil dadurch ist eine Angebotsverknappung bei der Güterseite und die Federal Reserve kann mit ihren Zinssteigerungen weder die Probleme im Energiemarkt noch in den Supply Chains adressieren. Das ist mit diesem Wirtschaftskrieg gemeint. Also beide setzen ihre Möglichkeiten ein, um den anderen zu schädigen. Auch China schädigt sich selbst natürlich durch die Lockdowns. Denkt aber, ich muss mich wehren, ob sie wirklich annehmen, dass sie die Amerikaner mehr schädigen als sich selbst, weiß ich nicht. Aber das ist so die Grundkonfiguration, glaube ich, die wir da sehen müssen, die im Augenblick weltweit passiert.
Ja.
Das ist natürlich außerordentlich interessant, aber wenn man, aber auch unheimlich spannungsgeladen natürlich und keine schöne Entwicklung, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Dazu kommt dann noch technologischer Krieg, also die Gesetze, die in den letzten Wochen und Monaten im amerikanischen Kongress gegenüber China ausgesprochen worden sind, 7. Oktober, also dieses totales Abkappeln von Hochtechnologie, dann die Pelosi-Reise nach Taiwan und auch die geplante von McCarthy, das sind alles Sachen, die nur Öl ins Feuer gießen. Und in Bali jetzt in der G20, wo wir zumindest ein paar positive Signale hatten, was also die Drohung mit Atomwaffen angeht. Und auch da möchte ich nochmal betonen, dass ich Scholz' Reise nach Peking also alleine deswegen schon für wertvoll halte, weil er das schon vor der G20 hervorgebracht hat mit Xi Jinping. Man kann ja dieses totalitäre System kritisieren, wie man will, aber allein man muss in Verhandlungen bleiben und man muss da zusammenarbeiten, um auch einen Einfluss auf Russland noch zu haben. Und insofern fand ich das sehr, 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 sehr schlimm, wie also der Scholz da unter Druck geraten ist damals. Die G20 hat da ein bisschen was geleistet, aber im Prinzip ist sie gespalten geblieben, weil man merkt, dass beide Lager, die USA mit ihren Verbündeten und China mit seinen Verbündeten, händeringend um Unterstützung bei den Ländern ringen, die halt noch eine unabhängige und eine neutrale Position haben. Deswegen ist dann man relativ weich miteinander umgegangen, also Biden mit Xi Jinping zum Beispiel in der Sitzung, weil keiner Interesse hat, als Hardliner aufzutreten und dann die Unabhängigen zu verschrecken. Nein, beide kämpfen um die Unabhängigen. Deswegen ist da die diplomatische Sprache gewählt worden. Also so sehe ich das.
Naja, klar. Nee, das ist klar. Aber das ist sicherlich auch nötig. Also ist natürlich dann die Frage, wertebasierte Außenpolitik, ja, ne, also wird ja gefordert, oder das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Novum bei der Ampel, dass man sagt, wir machen jetzt eine werteorientierte Außenpolitik, wir setzen uns halt ein fürs Klima, für die Menschenrechte, aber ja, das ja, ist natürlich auch nicht so ganz unproblematisch.
Wenn wir uns jetzt von der Finanzseite mit all ihren Auswirkungen, wir haben gespürt, welche geopolitischen Implikationen das hat. Wir haben gemerkt auch schon teilweise in unseren Bemerkungen, welche Auswirkungen das auf die Energiemärkte hat. Und damit landen wir, glaube ich, beim Thema Energiekrise,
genau.
Transformation unserer Gesellschaften aus dem fossilen Zeitalter in das Regenerative.
Ja.
Und da würde ich nochmal sagen, ist diese Achterbahn folgendermaßen zu beschreiben in den letzten 3 Jahren. Wir haben im Westen erstmal versucht, die Transformation zu beschleunigen. Spätestens seit Biden an die Macht gekommen ist, hat er die Pipeline von Kanada nach USA nicht mehr genehmigt. Also Trump war noch ganz im Unterstützung des fossilen Unternehmenskomplex. Biden hat eine klare Kehrtwende genommen. Also bei der Außenpolitik sind beide gleich geblieben gegenüber China und Russland und so weiter und bei hegemonialen Fragen. Aber in Energiepolitik ist einer der signifikantesten Unterschiede festzustellen.
Ja.
Und das hat dazu geführt, schon vorher, dass die Unternehmen nicht mehr in die Angebotserweiterung der fossilen Energieträger so massiv investiert haben. Durch diese Sache, die in China passiert ist, im Sommer 21, Herbst 21, als da schon ein Energiepreisschock von der verstärkten Nachfrage Chinas dann eingetreten ist, was auf zu wenig Angebot getroffen war, hat sich das nochmal wirklich verstärkt durch den Angriff natürlich Russlands auf die Ukraine, wo dann ganz deutlich geworden ist, wie verletzlich wir jetzt in dieser Transformationsphase sind. Und man hat ja dann feststellen müssen, dass wir also zwar jetzt noch schneller raus müssen, aber dass wir jetzt einige sehr schwierige Jahre vor uns haben, wo wahrscheinlich, weil die Privaten die Investitionen nicht mehr tätigen, sogar die Staaten jetzt kurzfristig die Investitionen in Fossil Fuels machen müssen, um diese Transformationsphase bewältigen zu können. Also das ist widersprüchlich, aber genau so sehe ich die Lage im Augenblick.
Was ja vielleicht auch einen Vorteil hat, denn dann kann man sagen, das ist wirklich nur eine Brückentechnologie, nur für eine begrenzte Zeit. Denn wenn Private investieren, dann muss das ja immer eine Langzeitwirkung haben. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin, wir unterstützen die Privaten, aber die machen keine kurzfristigen Investitionen. Das heißt, wir haben dann schon so eine Art Lock-in. Und das wollen wir ja vermeiden, dass wir am Ende noch länger an den fossilen Energieträgern hängen als nötig.
Bloß sind wir in einer der verwundbarsten Momente getroffen worden von diesen Entwicklungen.
Das ist richtig, das ist richtig. Und deshalb hat ja dieser Krieg eben auch diese ganz starke wirtschaftliche Komponente, was ja am Anfang vielleicht auch ein bisschen unterschätzt worden ist. Da hat man so schnell vollmundig gesagt, naja, jetzt machen wir jetzt Sanktionen gegen Russland. Und hat gar nicht beachtet, ja Moment mal, wie ist es denn mit uns? Also wo kriegen wir unsere Energie her? Denn noch hat ja die Umstellung auf erneuerbare Energien nicht in ausreichendem Maße stattgefunden. Das kann man forcieren, aber dennoch braucht man kurzfristig Energie. Wobei man da auch wiederum sagen muss, dass Deutschland recht gut dasteht. Weil Deutschland aufgrund des Kalten Kriegs und aufgrund des dadurch geweckten Misstrauens gegenüber Russland eben schon seit langer Zeit Tanks hat, also Reservetanks.
Gasspeicher.
Und diese Gasspeicher kommen uns natürlich jetzt zugute. Andere Länder haben das nicht. Das heißt, in der
England zum
Europäischen
Beispiel.
Gemeinschaft gibt es da auch nochmal Verwerfungen. Und natürlich, England gehört ja nicht mehr zur Europäischen Gemeinschaft. Aber in England ist es besonders schlimm. Und England, Großbritannien ist schon so gebeutelt durch den Brexit und hat jetzt auch noch ein Energieproblem.
Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zur europäischen Dimension des Ganzen. Also ich sehe die Europäische Union mit der gemeinsamen Energiepolitik, aber auch in der gemeinsamen Finanzpolitik, an einem Scheideweg. Also wir sind da dermaßen in Trouble, in Schwierigkeiten gerade. Und so verstehe ich so manche Unterschiede. Man merkt richtig, wie unterschiedlich die Interessen sind. Zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland. Fangen wir damit mal an. Wir sind beide ja ganz große Befürworter des französisch-deutschen Tandems, dem Rückgrat der europäischen Einigung, der europäischen Entwicklung. Aber wird nicht in dieser Krise ganz deutlich, dass manches von dem also so ein bisschen eine Illusion auch von uns beiden war, weil die skandinavischen Länder, die ostmitteleuropäischen Länder, die wollen kein Führungsduo Frankreich-Deutschland in der Europäischen Union. Ja. Das zeichnet sich immer deutlicher ab. Sie unterstützen die Amerikaner, sie hängen an der angloamerikanischen Sicherheitsgarantie. Die Deutschen und Franzosen haben die Schwierigkeit, dass sie total unterschiedliche Energiepolitiken verfolgen. Ja, die Deutschen können nicht langfristig mit den Franzosen Waffen entwickeln, die wir jetzt kurzfristig brauchen, deswegen greifen wir wieder auf amerikanische Waffen zurück und so weiter, was weitere Verstimmung zwischen Frankreich und Deutschland verursacht. Also ich bin da ziemlich niedergeschlagen, pessimistisch mittlerweile, obwohl ich immer ein Befürworter dessen war. Wir sind heute, weil wir von Russland abgekoppelt sind in der Industrie, in der Energiepolitik, jetzt so abhängig von den Amerikanern von LNG in dieser Transformationsphase, dass wir die nächsten 10 Jahre noch stärker praktisch von den Amerikanern diktiert bekommen, was wir zu machen haben.
Ja, ja, naja, das ist natürlich schon nochmal ein Problem. Also Energiesouveränität ist ist auch ein großes Wort und man hätte hier weiter sein können. Also gerade Deutschland, aber eben auch darüber hinausgehend. Europa hat da viele Chancen verpasst. Also Deutschland hat es verpasst durch den Rückbau der Erneuerbaren, weniger Windkraft und so, durch die ganzen Auflagen mit dem Abstand und so. Aber Frankreich hat dadurch, dass eben Frankreich sagt, wir setzen immer auf die Atomenergie, auch
irgendwo den Umstieg verzögert. Denn die Atomenergie, die ist zwar vielleicht geeignet als Brückentechnologie, aber auch nur bedingt. Wir haben im Sommer die großen Probleme gesehen mit der starken Erwärmung der Flüsse. Und der Klimawandel geht ja nicht weg. Und dann kommt natürlich dazu, dass Atomenergie auch irgendwo eine fossile Basis hat, nämlich das Uran, was auch nicht beliebig verfügbar sein wird.
Und auch dieser Widerstand gegen die Pipelines von der Iberischen Halbinsel nach Mitteleuropa. Algerien, ein wichtiger Gaslieferant. Spanien hat mit Portugal 7 LNG-Terminals schon einsatzfähig. Aber sie können nicht diese Mengen nach Mitteleuropa transformieren. Das hat dann zu riesigen Staus dieser Schiffe vor der europäischen Küste geführt, weil die Infrastruktur nicht da ist. Während wir gleichzeitig die Weltmärkte leer kaufen und andere Regionen gar keins mehr bekommen, wie Südasien und Südostasien. Was auch wieder Verstimmungen dort hervorruft. Also man sieht, dass jeder hier seine eigenen Interessen verfolgt. Ich weiß immer noch nicht, was die Franzosen da richtig reitet, dass sie das nicht zulassen. Dann fehlt uns aber auch die Speicherkapazität. Also wir werden Strom nach Norwegen transportieren müssen, was dort in Wasser, was hochgepumpt wird, gespeichert wird und dann wieder runtergelassen wird in Generatoren und dann wieder zurückgeführt wird. Also auch da haben wir riesige Probleme. Jetzt, dass wir Kohle hochfahren müssen, dass wir die drei Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen, obwohl die lassen wir jetzt mal weg, das ist ja nur bis April. Aber ich sehe es so, wie einige andere auch. Also Deutschland, du sagst, Deutschland ist von den Gasspeichern positiv, klar. Aber Deutschland, Martin, ist einer der größten Verlierer in diesem geostrategischen Konflikt. Unser billiges Energie und Rohstoffe von Russland und China als großen Wachstumsmarkt, der uns in der Finanzkrise, in der Eurokrise, in der Corona-Krise jedes Mal gerettet hat. Das ist schlimm, das eingestehen zu müssen, aber das ist die Wahrheit. Soll jetzt aus einer werteorientierten Politik also das nicht mehr ermöglichen, diversifizieren nach Indonesien, nach Vietnam, bin ich überall dabei, nach Indien hauptsächlich, über Indien müssen wir noch reden. Dieses Modell der letzten 30 Jahre, seit dem Mauerfall, das ist vorbei. Und das schwächt Deutschland ungemein. Und wir erleben eine unglaubliche Schadenfreude. Und Adam Tooze, dieser Brückenbauer zwischen den Welten, der signalisiert uns richtig, wie die Schadenfreunde unserer westlichen Alliierten ist. Ja? Weil wir sind da so derjenige gewesen, der mit allen Geschäfte gemacht hat. Die großen Wertefragen haben uns nicht interessiert. Und ja, das ist jetzt so schonungslos vorbei und bringt uns in echte Schwierigkeiten.
Ja, klar. Ja, sicher. Aber da du gerade Indien angesprochen hast, vielleicht können wir noch kurz über Indien sprechen. Indien ist ja im Grunde in einer ganz besonderen Lage, weil einmal natürlich durch die billigen Gas-Einkaufsmöglichkeiten, die Indien jetzt hat, weil das ja eben russisches Gas für sehr günstige Preise im Vergleich zum Weltmarktpreis bekommt, hat da einen Vorteil und man sieht einen gewissen wirtschaftlichen Boom. Wir müssen ja auch denken, das ist ja eine wahnsinnige Wirtschaft damit. Also ist ja nun wirklich ein Land mit einer ganz großen Bevölkerung, mit relativ hohem Bildungsstand und so und kann deshalb natürlich auch einiges machen. Auf der anderen Seite befindet sich natürlich auch Indien in Zwängen und von daher, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen.
Indien fährt eine relativ unabhängige Rolle und versucht opportunistisch die Vorteile von beiden Seiten sich nutzbar zu machen.
Ja.
Das ist der Staat. Und Indien wird der Aufsteiger werden in den nächsten 10, 20 Jahren, nach meiner Einschätzung, auf dieser Welt. Allein schon mit seiner Bevölkerung. Die Chinesen wird ja eher zurückgehen. Wir erleben in mannigfacher Weise wieder eine Rückkehr zu der Welt vor 1800, wo China und Indien für 80% des weltweiten GDPs, was damals natürlich nicht so genannt wurde, gestanden haben. Diese letzten 200, 250 Jahre waren eigentlich eine Anomalie sozusagen in der Welthistorie. Und die OECD-Länder, die 1990 noch für 80% des Welt-GDPs standen, die stehen heute noch für knapp 40%. Allein diese Kennzahl muss jedem Zuhörer sofort klar werden lassen, was für eine Verschiebung in der Weltwirtschaft stattgefunden hat zwischen 1990 und heute. Und das macht sich jetzt bemerkbar in einem geopolitischen Konflikt, dass die amerikanische Hegemonie nicht mehr so ohne weiteres akzeptiert wird. Aber da deren Dominanz im Finanzsektor, deswegen ist der so wichtig, weiterhin da ist und viele Strategen wie auch Michael Avery sagen, die Amerikaner werden eher gestärkt aus diesem Konflikt herausgehen. Die Chinesen, ja, das merken wir ja, sie können sich nicht erlauben, abgenabelt zu werden oder mit Secondary Sanctions belegt zu werden bei ihrer Russland-Unterstützung. Sind sehr vorsichtig. Also da ist der Hebel, den die Amerikaner haben, immer noch enorm. Indien wird also Risikoeindämmung Chinas machen, indem es mit der Quad-Zusammenarbeit, also dieser Vorstufe einer militärischen Allianz in Asien zwischen Indien, Australien, Japan und USA, aber gleichzeitig an seinen Beziehungen zu Russland festhält, um dort billig Erdöl, Erdgas und seine, wir müssen auch sagen, dass Indien zu 60% von russischen Rüstungslieferungen abhängig ist. Aber jetzt gucken wir mal die mittleren Länder an, also Saudi-Arabien zum Beispiel. Diese Pivot-Schwenk von den USA weg Richtung China. Xi Jinping wird jetzt noch vor Jahresende in Saudi-Arabien erwartet. Biden hat einen Bußgang nach Canossa im Sommer unternommen nach Riyadh und hat nichts erreicht. Ja? Mhm. Er hat ihn ja verurteilt im Wahlkampf in dem Khashoggi-Mord. Jetzt überlegen die USA, ihm Immunität weltweit zu gewähren. Also 180 Grad Kehrtwende. Warum? Weil man wollte, dass die Erdölproduktion ausdehnen und vor den Midterms, wir haben ja noch zwei Themen, wir müssen die Midterms und den 20. Parteikongress noch machen, Martin, die beiden wichtigen Ereignisse. Aber an den mittleren Ländern, da sieht man, wie das Kräftegleichgewicht sich entwickelt. Indien ist in der stärksten Position, nach meiner Meinung, von den Unabhängigen. Also China hat kein Interesse, jetzt mit Indien anzubandeln in dieser Krisensituation. Der Westen auch nicht, weil er Indien braucht als großen Markt und als Gegengewicht gegen China. Und die westliche Welt führt diesen Sanktionskrieg gegen Russland alleine auf der einen Seite. Und die mittleren Länder, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Lateinamerika ist interessant, da hat es eine Wende von den konservativen rechten Regierungen zur linken Regierung gegeben, fast flächendeckend. Afrika als aufstrebender Kontinent, also die Gewichte verschieben sich, beide Parteien, der Westen und China und seine Gefolgsleute kämpfen darum, so viele wie möglich Unterstützer in diesen unabhängigen Räumen zu bekommen. So würde ich die Weltlage im Augenblick analysieren.
Ja, klar, das würde ich auch so sehen. Wobei natürlich hier ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind. Also wir müssen dann vielleicht auch noch über das chinesische Modell der Globalisierung sprechen. Du hast das ja schon angesprochen, auch jetzt mit dem Parteikongress. Da besteht ja nun auch so eine Form von Neokolonialismus, die ja auch Auswirkungen hat auf den Rest der Welt.
Naja, sie versuchen erstmal ihre Region in eine Abhängigkeit zu sich zu bringen. Und das hat sie auch bis zum gewissen Maße erreicht. Also fast alle asiatischen, südostasiatischen, zentralasiatischen Länder ist der wichtigste Handels- und Geschäftspartner mittlerweile China. Für die. Wir wissen ja auch, dass Deutschland eine unheimliche Abhängigkeit erreicht hat. Aber es ist wirklich Deutschland. Deutschland hat mehr Handel mit China als England, Niederlande, Frankreich, Italien und andere zusammen. Das muss man hier auch nochmal sagen, wie unterschiedlich da die europäischen Interessen darstellen. Dieser 20. Parteikongress oder diese Entwicklung mit Xi Jinping ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Wir haben ja auch mal bei Paira einen geostrategischen Schwerpunkt Indo-Pazifik gemacht, wie du dich erinnern kannst.
Genau, ja.
Und ja, die verfolgen einen langfristigen Plan. Xi Jinping ist bestätigt worden am 20. Parteikongress. Sein Vorgänger ist herausgeführt worden aus dem Plenum. Das war nochmal ein deutliches Warnsignal an alle Kritiker. Seid vorsichtig. Ich habe jetzt hier die absolute Macht. Nur Gefolgsleute von ihm im Zentralkomitee, in den 7 und in den 25, in dem Erweiterten. Er verfolgt eine Politik, die in vielerlei Hinsicht auf der einen Seite total apokalyptisch auf uns im Westen wirken und in mancherlei anderer Hinsicht, also zum Beispiel Common Pros, wieder eine gemeinsame Wohlstand, nennt er das, glaube ich. Mhm. Er tut die großen Tech-Konzerne, die großen Milliardäre an die Zügel nehmen, tut die bändigen, tut sie natürlich dann wieder negativ zur staatlichen Surveillance einsetzen. Mhm. Aber mancher würde sich im Westen auch wünschen, dass diese großen Tech-Konzerne ein bisschen an die Leine genommen werden, ohne natürlich dann eine staatliche Superüberwachung zu etablieren. Das wollen wir natürlich genau nicht im Westen.
Ja,
aber sie gehen anders um mit den Problemen unserer Zeit wie wir. Manches ist sehr negativ, wollen wir auf keinen Fall, aber manch anderes ist wegen der Bekämpfung der Ungleichheit, die er da versucht, dann nicht ganz so negativ zu sehen. Also, wie siehst du das?
Naja, also ich meine, klar, diese Überwachungspolitik, und die ist ja in China unabdingbar, und übrigens nicht nur in China, wir haben das ja jetzt auch gesehen, da bei dem bei der Weltklimakonferenz, wo da alle Teilnehmer sich so eine App da installieren mussten und überwacht wurden. Also wie gesagt, diese Überwachungsgeschichte sehe ich als sehr problematisch, und das ist möglicherweise auch eine chinesische Herangehensweise, die exportiert wird. Das hat also sicherlich auch weltweite Konsequenzen. Und dann natürlich auch diese Form des Kolonialismus, das ist sicherlich auch problematisch, dass eben China da viele Länder, und nicht nur in der Region, sondern auch in Afrika, in Abhängigkeit bringt. Und der dritte Aspekt, den ich als problematisch ansehe, das ist eben auch die Klimapolitik in China, wo man offenbar nicht wirklich ernsthaft dabei ist, sich für Klimawandel entsprechend oder sich einzusetzen, um gemeinsam gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen. Und siehe auch wieder die Weltklimakonferenz.
Das sieht man an jeder Klimakonferenz, dass die aufstrebenden Länder, obwohl sie jetzt schon so viele negative, sage ich mal, Impact haben von den Klimakatastrophen bei sich, also Indien diese Hitzephase, Pakistan diese Flutkatastrophe und China ebenfalls diese Dürre und dann wieder diese Flutkatastrophe, sensibilisiert sie schon, aber es fällt ihnen schwer, die Vorgaben des Westens zu akzeptieren, der 250 Jahre seine Entwicklung halt ohne Beschränkungen da hat erreichen können. Ja. Und jetzt da die Auflagen an Indien und die dritte Welt und China geben will, jetzt noch ein bisschen mal zu sputen.
Das geht natürlich.
Das ist ein Grundsatzkonflikt, der gar nicht so einfach zu lösen ist, lieber Martin.
Da muss natürlich Europa sich vor allen Dingen an die eigene Nase fassen. Aber man kann auch nicht hergehen als eine Macht wie China, die nun inzwischen tatsächlich auch Mitschuld geworden ist, weil sie halt die Treibhausgase so nach oben gesetzt hat, also die Emissionen so nach oben gesetzt hat, die können sich jetzt auch nicht mehr zurückziehen. Also da habe ich tatsächlich großes Verständnis für Inselstaaten im Pazifik und für afrikanische Länder, die nun wirklich bedroht sind und wo der Westen als erster Verursacher auch in der Pflicht ist. Also da muss eben auch was passieren. Da sind wir nicht außen vor. Aber China kann sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen mit so Argumenten, dass sie ja nun ein Entwicklungsland sind oder ein Schwellenland und sie jetzt erstmal um ihren Aufbau kümmern müssen. Das geht natürlich nicht.
Aber es gilt doch auch für Indonesien und Indien natürlich. Und für Brasilien, die den Regenwald abholzen ohne Ende und
diese
so weiter.
Abholzerei des Regenwalds,
also auf China zu fokussieren, klar, China ist der Elefant im Raum. Ja. Die haben mehr Zement eingesetzt als die Amerikaner in 100 Jahren in den letzten 20 Jahren.
Genau.
Das ist ja unglaublich eigentlich, die Dimensionen, in denen wir es dort zu tun haben. Aber sie rennen offene Türen ein bei diesen ganzen semi-autoritären und autoritären Regimen. Die wollen nichts mehr hören von werteorientierter westlichen individualistischen Politik und so weiter. Genau. Mit dieser Doppelmoral, dass das Finanzsystem doch nur den Superreichen nutzt.
Das ist die Doppelmoral, klar.
Das ist die begrüßen diese erstmal, dass sie eine Opportunität haben, eine zweite mit China und so weiter. Mhm. Und viele dieser kleinen Länder, du hast vorhin gesagt, es ist Neokolonialismus. Sri Lanka ist Staatsbankrott, ist nicht von China herbeigeführt worden. Ja. Der ist vom Westen. Chinas Kredite waren nur 10%, die vom Westen waren 90%,
Martin. Das ist richtig.
Auch da werden Narrative im Westen platziert bei uns, die total die Bevölkerung in die Irre leiten. Also,
das ist richtig. Nein, also wir dürfen da den Westen nicht außen vor lassen. Und Sri Lanka ist auch in besonderem Maße in einer Problemsituation, weil sie ja Rohstoffe und Energie gar nicht kaufen können, weil ihnen das alles weggekauft wird vom Westen. Also der Westen bietet dann höhere Preise und bietet mehr Sicherheit. Wer wird dann noch Sri Lanka irgendwas verkaufen, wenn man nicht weiß, ob da überhaupt die Rechnungen bezahlt werden.
Martin, man muss es fast brutal sagen. Wir haben 70 Staaten von der Weltbank, die im Augenblick richtig an Default gefährdet sind, also einen Staatsbankrott haben werden. Es ist brutal, wenn man das sagt, aber es stimmt so. In diesem globalen, geopolitischen, finanziellen und wirtschaftlichen Konflikt sind das die Kollateralopfer dieses Konflikts. Mhm. Das sind die schwächsten Glieder, auf die im Augenblick nicht Rücksicht genommen wird, weil man auf Biegen und Brechen um die Vorherrschaft kämpft auf diesem Erdball. Wir haben ja gemeinsam die Start der Mondrakete gemeinsam auch mal besprochen. Mhm. Und wir haben uns erinnert, vor 50 Jahren kamen die ersten Bilder von Global Earth bei den Mondflügen zustande und wie das einen Bewusstseinswandel damals bei der Menschheit ausgelöst hat. Damals ist die Umwelt- und Klimabewegung entstanden eigentlich, muss man sagen. Mhm. Wir sitzen alle auf diesem kleinen Erdball in diesem schwarzen Nichts. Und wenn man jetzt wieder die Bilder von der Artemis 1-Mission sieht, die am Montag übrigens für alle Zuschauer den ersten Mondflyby machen wird, da werden wir zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder einen Erdaufgang über dem Mondhorizont sehen.
Ja, das werden wir dann, wenn der online ist, der Podcast, wird das schon geschehen sein.
Ich hatte die Hoffnung, ich habe auch lange darauf gewartet, aber scheinbar ist es wieder die Rivalität, die das in Gang gesetzt hat. Wie das erste Mondrennen zwischen der Sowjetunion und den USA ist es diesmal ein Rennen um die Rohstoffe und die Vorherrschaft im All zwischen China und der USA und ihren Verbündeten, die das ermöglicht. Es ist doch furchtbar, dass jedes Mal der Wettbewerb dann zu diesen Entwicklungen erst führt. Aber dennoch vom globalen Bewusstsein habe ich mir erhofft, dass es doch, was machen wir denn hier auf diesem Erdball, wo wir diese Herausforderung haben. Wir müssen wieder über einen nuklearen Winter nachdenken. Diese Atomgefahr hat uns wieder eingeholt. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als die Klimakrise. Das hat Carl Sagan schon 1977 gesagt. Das ist der nukleare Winter. Mhm. Der ist kurzfristig eine viel schlimmere Katastrophe als die Klimakrise. So schlimm das ist. Und
wir haben alle
G20 geglaubt. Funktioniert auch nicht mehr. Wir können irgendwie nicht richtig zusammenarbeiten mehr auf diesem Planeten.
Ja, wir haben alle geglaubt, dass es die nukleare Gefahr nicht mehr geben wird. Und sie ist es aber geblieben und ist realer denn je. Also sie war eigentlich noch nie so real, seit der Kuba-Krise, kann man sagen.
Das ist total schlimm. Das hat uns auch aus dieser Friedensdividende herausgerissen in den 30 Jahren. Wir beide leben in der längsten Friedenszeit Europas ever. Mhm. Und unsere Zuhörer, egal wann sie geboren sind, sollten sich das immer in Erinnerung rufen, was das für ein Geschenk ist. Mhm. Und aber denken wir mal positiv. Also die Menschheit hat so viel Geistes und Fähigkeiten, dass sie sich auch mit nicht nur mit technischen Erfindungen aus den Problemen, die uns die Energietransformation, und auch hier muss ich nochmal den historischen Vergleich heranziehen. Also wir seit 250 Jahren, seit der Industriekapitalismus in England entstanden ist, im 18. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert, arbeiten wir auf dieser Basis. Und wir merken, dass Energie der entscheidende Faktor ist für fast alles. Und wir stehen vor der ersten großen Transformation, seitdem wir das begonnen haben. Also diese kapitalistische Wirtschaftsweise.
Ja. Ja, ja.
Und das ist eine Riesenherausforderung. Da brauchen wir tiefe Zinsen, damit wir das finanzieren können. Da kommt man wieder zurück zum Finanzsystem.
Mhm.
Da merken wir, dass wir vor der Frage stehen, können wir dieses kapitalistische System so aufrechterhalten mit diesem Wachstumszwang.
Genau.
Auch der Green Deal, New Deal, wird immer noch einen Wachstumszwang haben. Mhm. Deswegen steigen ja einige jetzt, wie Ulrike Herrmann und viele andere, um und sagen, na, es muss Degrowth ist jetzt die einzige Chance, die wir noch haben.
Degrowth
aus dem System, wo wir gerade uns befinden, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Mhm. Ja, aber das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Und ich meine, das ist ja letztlich die zentrale Frage auch. Also wir haben ja angefangen, Prodi-Krise, Meta-Krise. Also Ulrike Herrmann würde ja nun ganz klar sagen, es handelt sich hier um die Krise des Kapitalismus. Wir müssen den Kapitalismus überwinden. Wie siehst du das?
Ja, du hast ja gesehen, am Anfang, der Löwenanteil der ersten Stunde hat sich ja mit dem Finanzsystem beschäftigt.
Mhm. Ja.
Ein System, wo ich mal sagen würde, 99,9% der Menschen es nicht verstehen, wie es eigentlich funktioniert.
Mhm. Mhm. Ja, aber wir haben aber auch festgestellt, dass es bei dem Finanzsystem, vereinfacht gesprochen, eben auch darum geht, möglicherweise Geld nach oben zu verteilen oder Geld, also irgendwie.
Um Klassenkampf im weitesten Sinne, im marxistischen Sinne.
Ja.
Also, die Austerität wird, die Zentralbank ist das technokratische Element in dieser Global Governance, wo das wichtigste Element ist, haben wir ja fast herausarbeiten können.
Mhm.
Und wie das eingesetzt wird, zugunsten der Mehrheit einer Gesellschaft oder zugunsten der kleinen Oberschicht, ist, glaube ich, ziemlich entscheidend. Deswegen ist es ja so wichtig, diesen Dreiklang Fiskaldominanz, Financial Dominance, Hypothekendominanz ins Auge zu nehmen. Weil das würde ja widersprechen dafür, dass viele Häuslebesitzer, die dann einen Aufstand machen würden, wenn ihre Interessen nicht berücksichtigt werden, sondern nur die der 1% oder 0,1%. Das ist so ein Hoffnungsschimmer, dass wir da doch zu einer Reform kommen. Aber wir kommen aus diesem kapitalistischen System mit dem Wachstumszwang, das sagt auch Ulrike Herrmann, vieles dieser Recycling-Kreisläufe sind durchdacht. Uns fehlen natürlich auch noch Batterie- und Speichertechnologien, was die Stromversorgung angeht.
Mhm.
Aber niemand weiß, wie wir von dem jetzigen System in dieses neue System, ohne dass es zu einem Kollaps kommt, mit wahrscheinlich gigantischen sozialen Folgen, wie wir das bewerkstelligen sollen.
Ja.
Da gibt es überhaupt noch keinen Lösungsvorschlag dafür.
Mhm. Ja, das ist schon ein großes Problem. Und ich meine, der Ansatz, dass es da so eine allgemeine Revolution gibt, ist ja nun nicht sehr, ist ja keine gute Perspektive, denn das bedeutet Leiden natürlich. Ja? Und viele, überhaupt, der Umstieg kann natürlich dazu führen, dass sie bestimmte Dinge nicht aufrechterhalten, also die öffentliche Ordnung nicht aufrechterhalten bleiben kann. Weil man sieht das ja jetzt gerade in Sri Lanka, welche Unruhen da sind. Und da ist das System noch nicht mal komplett zusammengebrochen. Also das ist dann schon eine schlimme Situation.
Es müssen kontradiktische Maßnahmen ergriffen werden, wie diese Energiesubvention für die breite Masse und gleichzeitig Einführung wieder von Austerity-Maßnahmen. Wir sind in einem Zustand, das muss man hier nochmal abschließend sagen, der bisher historisch keine Vorlage liefert. Wir sind in einer totalen Überschuldungssituation weltweit. Wir müssen die Zinsen erhöhen, weil wir einen Inflationsschub haben. Wir müssen die größte Energietransformation bewältigen und wir müssen die größte geopolitische Rivalität seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigen.
Mhm.
Ich glaube, das als Fazit nochmal, wenn man das nicht eine Polykrise oder Metakrise nennen kann, und das war heute das Thema von uns.
Genau.
Ja,
ja.
Dann ich hoffe, dass wir den Zuhörern, dass die uns treu bleiben und dass wir denen heute doch eine Menge anbieten konnten und dass sie das damit ein bisschen es besser verstanden haben als vorher. Also mit dieser Hoffnung würde ich sagen, können wir an der Stelle bald den Podcast.
Ja, aber gibt es nicht noch, wir haben jetzt so negative Aussichten am Ende, Zusammenbruch und so, gibt es nicht auch ein paar positive Anzeichen? Also du hattest vorhin schon die Midterms erwähnt. sind die Midterms, also die Kongresswahlen in den USA, nicht auch irgendwie Anlass zur Hoffnung?
Das Schlimmste wurde verhindert. Trotzdem haben die Republikaner das Repräsentantenhaus erobert. Es hat sich nichts an der Polarisierung geändert. Erst wenn sich die Republikaner dem Trump entledigen würden, aber dann würde DeSantis vielleicht noch die schlimmere Folgeperson sein. Ich sehe in Amerika keine Anzeichen von Entspannung, aber das Schlimmste wurde verhindert. Also wenn Trumps Anhänger durchmarschiert wären, wäre das deutlich schlimmer gewesen, als wie es ausgegangen ist. Genau. Wir haben ja im Frühjahr gesagt, dass die beiden wichtigsten Ereignisse jenseits von exogenen Schocks wie Krieg, Energiekrise und Finanzkrise diese beiden Ereignisse sind. Also die Midterms in den USA und der 20. Parteikongress in China. Das hat uns ja das ganze Jahr über beschäftigt. Beide Ereignisse liegen hinter uns. Und siehst du, dass wir irgendwie eine bessere Situation jetzt haben als vorher?
Naja, also ich hatte mir, also beim 20. Parteikongress war von vornherein klar, dass Xi Jinping da als der mächtige Mann hervorgeht und auf Lebenszeit da regieren kann. Da fand ich es auffällig, wie mit den Gegnern umgesprungen wurde. Das ist auch sicherlich nochmal ein deutliches Zeichen, das hatten wir ja schon erwähnt. Bei den Midterms muss ich sagen, da habe ich damit gerechnet, dass die Trump-Kandidaten durchmarschieren. Und das ist ja jetzt nicht der Fall. Also es zeigt sich, und das ist eigentlich das Positive, selbst im konservativen Lager in den USA gibt es irgendwo vielleicht dann doch noch so ein bisschen Vernunft. Denn diese radikalen Kandidaten konnten sich eben doch nicht durchsetzen.
Ja, aber du siehst es doch am englischen Johnson war ja, ein Populist, ja. Diese Red Wall, diese Arbeitnehmer, diese Zurückgelassenen, die also von der Globalisierung Vergessenen an sich binden konnte. Und er hat ja keine rechte thatcherische Politik gemacht. Deswegen hat er ja die Wahlen so hoch gewonnen. Vor dem Hintergrund natürlich Let Brexit Done und so weiter. Und das wird natürlich immer schwieriger jetzt. Jetzt haben die Konservativen erstmal Thatcher 2.0 probiert, ein paar Tage, und sind jetzt wieder in eine zentristische Politik zurückgeraten, die auch New Labour machen würde, mehr oder weniger. Also das ist die alte Politik von Gordon Brown oder von Blair. Und das kannst du jetzt als Vernunft im konservativen Lager bezeichnen. Ich sage eher, dass wie Varoufakis, die müssen es erst immer jetzt so machen, weil die gesellschaftliche Stabilität ohne diese Energiesubventionen ihnen den Laden um die Ohren fliegen würde. Und es gibt etwas Positives an diesem Populismus immer. Das ist, er ist einfach anti-elitär und er ist gegen die 1% gerichtet. Und ich weiß nicht, wie wir diese 1%, diese globale Technokratie, diese Polykratie überwinden können aus einem demokratischen Staat heraus, weil irgendwie wirkt da zu allen Zeiten das Prinzip Teile und Herrsche. Desto mehr wir gegeneinander aufgehetzt werden, desto weniger sind wir in der Lage, diese 1% zu überwinden.
Ja, sicher, da ist dann schon, aber wie gesagt.
Ein Wohlstand aus der Mitte der Gesellschaft, ein Wohlfahrtsstaat mit 80% Mittelstand ist die beste Gewehr gegen jegliche Plutokratie und gegen jeglichen Radikalismus von links oder von rechts.
Ja, das stimmt schon. Wir brauchen diesen Wohlstandsstaat. Das ist ja nun auch das alte sozialdemokratische Projekt. Und das, was in Deutschland halt.
Es wird immer fragiler, es wird immer mehr unter Druck
gesetzt. Nicht nur in Deutschland, also in Frankreich sowieso. Das französische System ist ja noch mehr darauf ausgerichtet.
Ja, erinnere dich, wir haben die Präsidentschaftswahl im Frühjahr gemacht. Ja. Macron seit der Parlamentswahl, wo wir dann keine Sendung mehr gemacht haben, weil wir, du da schon in Frankreich warst. Wir merken, wie gehandicapt der Macron seit der Parlamentswahl ist in Frankreich. Das ist nicht mehr der Strahlemann der ersten Legislatur. Er muss kämpfen um jede Abstimmung, dass sich Radical Left und Radical Right nicht verbünden gegen ihn. Er muss jedes Mal um die Stimmen der Konservativen werben, damit er überhaupt hier was zustande bringt.
Naja, nun, ob Macron nun Vertreter dieser Politik für die 80% Mittelstand ist, steht ja noch in Frage. Das wissen wir ja gar nicht. Ja, denn Macron ist auch liberal oder sogar neoliberal in Wirtschaftsfragen.
Ja, das ist auch, aber interessant ist jetzt noch, und jetzt kommen die Verfassungswirklichkeiten ins Spiel. Wenn du siehst, also in Frankreich gibt es eine radikale Linke, eine radikale Rechte. Es ist zwar ein Mehrheitswahlrechtssystem, aber führt doch zu einer Mehrparteienlandschaft im Parlament. In einem Zweiparteiensystem hast du innerhalb der Partei die Auseinandersetzungen zwischen dem radikalen Teil und dem gemäßigten Teil. Vorhin hast du gesagt, es sind doch noch ein paar Konservative, die vernünftig sind. Das Gleiche spielt sich doch auf der linken Seite auch ab.
Auf der
linken Seite, zwischen gemäßigten Demokraten und radikalen Demokraten.
Das
ist also das Wahlsystem und die Verfassungswirklichkeiten, die Gewaltenteilung der Institutionen, haben einen ganz entscheidenden Einfluss, wie die Situation in jedem einzelnen Land ist. Und vielleicht sollten wir mal eine Sendung machen über diese verschiedenen Verfassungswirklichkeiten.
Ja, das stimmt. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und da soll ja in Frankreich auch was verändert werden. Da könnten wir auch nochmal Frankreich in den Fokus nehmen. Ja, das ist doch gut. Wir sind schon bei den Ausblicken, was wir alles noch so machen wollen und können das anteasern. Also wir würden uns natürlich auch über Feedback freuen. Und da kann natürlich auch angegeben werden, in welche Richtung unsere Diskussion gehen soll. Dann würden wir das natürlich aufgreifen, klar.
Ja, Martin, mir hat es wie immer Spaß gemacht.
Mir auch.
Mit dir?
Ja, war sehr interessant. Und ich habe wieder eine Menge gelernt. Ja, und dann würde ich sagen, vertagen wir uns und machen bei Gelegenheit dann eine neue Diskussion auf.
Ja. Und meine Hoffnung nochmal an alle Zuhörer und da bitte auch um Feedback. Ich hoffe, dass ich das verständlich rüberbringen konnte, diese Komplexität des Finanzsystems, in dem ich mich seit der Finanzkrise 2008 eingearbeitet habe. Und dass ich da, wie gesagt, weiter dranbleibe, um das für die Normalsterblichen unter uns runterbrechen zu können. In dem Sinne, Martin, bis zum nächsten Mal.
Ja, Matthias, Dankeschön und tschüss.
Auf Wiederhören, bis zum nächsten Klabautercast.